Live for the pressure.
Live for the pressure, baby. Oh, wir sind auf Sendung im Flugmodus.
Hallo. Ah, Flugmodus, wa?
Flugmodus. Ich bin immer auf Flugmodus, Baby. Aber da, ich will mich nicht näher dazu äußern.
Warte mal. Flugmodus? Flugmodus. Ist ja auch eine Ehre, hier zu sein.
Jetzt, yes, Baby. Wir sind hier in Falkenstein, im Belastein Ghetto Kids.
Also Ghetto ist das nicht mehr, Alter. Das ist auf jeden Fall hochwertige Bansky-Kunst.
Ah, ja. Wenn wir unten...
Bansky oder Bansky? Wie nennt man?
Weiß ich nicht. Bumski. Wenn wir unten sind, ist unten oben. Willkommen in der Hölle, Freunde, im Podcast. Für die Jeets und Freaks. Mit meinem Partner Belas und meinem geliebten Bruder Massiv.
Baby, baby. Willkommen auf jeden Fall, mein Bruder.
Ich bin der Junge, der bis zum Knall zischt. Du bist der Junge, der mit der Stimme den Schall bricht.
Wow.
Da sehe ich Parallelen. Willkommen, mein Massiv.
Danke euch, ist meine Ehre.
Ja. Offiziell erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, auch dir bedeutet das was, Ari. Du bist in den Kameradenweg-Charts. Ich habe es vorgestern Nacht oder heute gestern gepostet mit dem Bruder Manu Elsen.
Ja.
Ghetto.
Ghetto. Die erste Single vom gleichnamigen Collabo-Album Ghetto.
Mhm.
Und ich glaube, jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir haben viele Singles, die genau in dieselbe Richtung gehen. Street Rap, sozialkritisch, mit Message.
Perfekt
und,
gemacht.
Bisschen Vintage-Style, dass man sich so ein bisschen... also Leute, die sich immer noch an damals klammern. Ich bin gerne so einer, ich erwische mich gerne dabei.
Me too.
Oder du. Der sich gerne mal eine Playlist erstellt, wo die alten Brecher drauf sind, wo man auch mal trainieren kann. Mhm. Wo man auch mal, so, wenn man nach Hause fährt, so sagen kann, wow, dieses Feeling fehlt. Weil diese ganze Drill, Rap und so, das läuft, ist geil, ist cool. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber zum Beispiel mir als Person, wie ich lebe, wie ich bin und so, gibt es mir zum Beispiel nichts. Also ich kann mir davon nichts entziehen.
Ja.
Also ich bekomme davon nicht mehr Energie beim Training, sondern es gibt mir vielleicht ein geiles Lebensgefühl. Weil der Lifestyle dahinter steckt bei dieser Mucke. Aber da ist halt keine Emotion drin. Da ist kein Draht drin, dass ich mich dran festhalten kann.
Fühle ich mich voll. Diese Power, diese Energie, wenn ich in den 80er Jahren auf der Hochetage Rakim und die ganzen Arzten gehört habe, es ging rein wie eine Droge in die Venen. Bam.
Ja.
Und dein Track, Real Talk, Baby. Ja, das letzte war letzte Woche 80er Kinder von Belasch. Das habe ich, glaube ich, den ganzen Tag gepumpt. Und Ghetto hat die entdeckt, so ich scream da rum, sehe da erst ein stabiles Bild, ich glaube von dem Homie Adobe Kid, kann das sein?
Nein, ich weiß es nicht.
Aber auch ein sehr talentierter Zeichner.
MM-Grafiker, ja, heißt der.
Mein Bärchen und Manu Elsen gezeichnet, da habe ich dieses Lied gehört.
Mein
unfassbar. Das, ich darf sagen, Bruder, ohne Disrespekt, nur vom Herz. Sag das nicht.
Du hast Freikarte immer.
Sag das nicht, Nick. Wahnsinnig geiler Track.
Du hast
Track.
Mir sogar bei WhatsApp geschrieben, ey, ich habe gerade Tränen bekommen.
Es ist so ein schönes Lied.
Das hat mir echt was bedeutet und dann habe ich gesagt, ey, komm, wo ist mein Handy? Komm, ich rufe ihn an, zack. Ich komme, wann...
Unfassbar. Starker Track. Hast du den Track gehört, Baby?
Ich habe das Video gesehen.
Ja. Okay, da hat das ja...
Ja, auf jeden Fall. Jetzt einmal ganz kurz, bevor wir abschweifen.
Gibt's
weil
keine.
Das interessiert mich jetzt mal wirklich, ehrlich gesagt und ernsthaft. Was sind denn eure Top 3, vielleicht Top 5 Songs fürs Training? So richtig so Motivation.
Oh. Ami oder Deutsch?
Spielt keine Rolle.
Geile Frage, B.
Nee, ich sag mal so, wenn
mach Deutsch, so und so, wenn du willst.
Wie das, Bruder?
Kannst Deutsch und Ami sagen, wenn du willst. Mir ist egal.
Boah. Also ich sag das jetzt nicht, weil er tot ist oder so. Aber trainieren, handeln, DMX.
Oh, rest in peace.
Ja.
Applaus. Eine Anekdote kurz dazu. Mein Abi-Bully, mein großer Bruder, der mich vor viel Scheiße schon bewahrt hat, der hat damals im Kraftraum, du kennst das legendäre ABC, Onkel B war mal da, Massiv war auch nah,
ja.
Jeder war schon da.
Jeder war da.
Und da war mal ein bisschen Hierarchie, oft gab es Schwierigkeiten, die älteren Deutschen mit der Rap-Musik, aber Bulli hat dann irgendwann gesagt, gar keine Musik oder DMX. Also ja. ABC DMX, war DMX.
DMX ist einfach perfekt fürs Training.
Und die Aussagen auch immer, mein Kumpel Commander Abu Langwitz hat es dann immer so übersetzt, ich trainiere 10 Punkt-Punkts gegen einen und ihr denkt, ich bin verrückt und der hat immer so heroische Sachen, oh, geil, ja.
Natürlich auch so Klassiker-Shit wie Rocky Soundtrack-Album, ja, okay. Ich kann jetzt keine einzelnen Tracks nennen, weil ich glaube, das sind so die zwei Dinger, wo dich treiben beim Training. Also die Kanaken holen dann gern so diesen ersten Song raus von Roy Jones Jr.
Oh, Can't Be Stopped.
Der ist geil, der Song, aber da ich weiß, dass er Boxer ist und zum ersten Mal zum Mike gegriffen hat, ist es für mich dann eher so ein bisschen Plastikversion von alles, was mit Rough Riders zu tun hat.
Aha, okay.
Ja, also ich auf jeden Fall, DMX bestätige ich.
DMX.
Einer meiner absoluten Favorite-Songs ist der Track Second Round Knockout von Cannabis. Habt ihr auf dem Schirm?
Natürlich, ja klar.
Ist halt klar, das legendäre Video. Ich habe damals die CD gekauft, die lief über Wyclef. habe ich mir die geholt. Sehr, sehr geil, sehr zum Training. Power, krasse Verses, auch manchmal auch sehr gesellschaftskritisch. Mhm. Cannabis, Top-Rapper. Aber dann der Track mit Mike Tyson dann, so unfassbar dann, wie sie dann vom Holyfield-Kampf dann dieses Gepöbel, er hat angefangen, ich zerbreche ihn nochmal und dann, du musst MCs zum Morgen, zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Sie haben nicht das Recht, mit dir in den Ring zu stehen. Geh für Blut. Einer meiner Top-Tracks.
Geil.
Ja. Nächster Top-Track, sehr, sehr oldschool, ist von Rahim, nicht Rakim. Da gibt's immer Internet-Rambos sagen, der ist ja so behindert, der Typ, der sagt zu Rakim, Rahim. Yeah. Nein, Rahim ist das erste Rap-A-Lot-Signing gewesen mit Sir Rap-A-Lot. Der hat 88, gibt euch das, 1988 hat er ein Album rausgebracht, The Vigilant. Und Rahim hat einen Track, der heißt Break Up The Shotgun. Shotgun heißt der Track. Der hat so eine Power, das hört sich an. Fat Boys habe ich auch ganz krass geliebt, 80er. Der ist Fat Boys mit einer AK und mega, mega geil, gibt voll Power. Also Second Round, Knockout, Cannabis, Rahim, Shotgun. Der dritte Track, komm, lass mal graben, ich habe schon den 80er trainiert. Das sage ich auch ein bisschen, um bei meinem geliebten Partner Pluspunkte zu machen. Partners of Crime, Turtle Power. Ja? Digga, kennt ihr es nicht so? Meine Welt war in Ordnung, 80er Jahre, danke für meinen Vater, viele hatten es nicht, die hatten kein BMX-Rad vor der Tür. Den ganzen Tag durch den Block fahren mit dem BMX-Rad, Walkman gab es schon. Und diese Musik, dann diese Breakdance-Sachen oder Kid Frost, Terminator, wenn es so ein bisschen mit Synthies und so, bam, richtig geil.
Du bist so ein Spezialist, Alter.
Ja.
Der haut da Sachen raus, ja, Alter.
Es gibt ganz viele geile Trainingstricks.
Ich habe vorhin schon zu ihm gesagt, ey Boogie, du machst mir immer wieder Angst. Immer wenn ich dich sehe, erinnerst du dich an Sachen, die in meinem Gehirn gar nicht mehr vorkommen, Alter. Aber es stimmt wirklich. Also wenn ich dann anfange zu graben, sage ich, ey krass, wie kommst du denn nochmal da drauf?
Deswegen kiffe ich jeden Tag.
Und der weiß noch, und der weiß noch wirklich, wer damals dabei war und wer die Tür aufgemacht hat und so. Und das macht mir Angst, Bruder, das ist gefährlich.
Ja. Ich habe ja von nichts Angst, außer wenn Desi ihre Tage nicht mehr bekommt. Ja, geil. Ey, wir haben so viele
Geschichten. Der lässt sich gar nicht reden, Alter. Sag mal deine Top 3. Du hast ja auch schon deine Trainingsphasen gehabt, wa?
Trainingsphasen, der ist Training. Der sieht nur nicht, der macht wenig.
Ich mache kein Krafttraining.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Bis vor Corona war ich noch gut aktiv eigentlich.
Okay, super.
Also 3-4 Mal die Woche MMA und Boxen.
Nee, das ist Königsdisziplin. Ja. Also das, was wir machen, ich will gut aussehen so. Also ich will mich gut fühlen.
Hast du gut hinbekommen?
Manchmal trainiere ich ja und habe gar keine Fortschritte. Ich mache das auch nur, um so ein bisschen Pulver abzulassen. So.
Top.
Das ist so jetzt, wenn ich so trainieren würde, wie ich gerne aussehen will, dann muss ich auch wirklich was dafür geben.
Ernährung,
alles, weißt du? Genau,
Endorphine, ich mache es ganz oft. Real Talk, das sage ich seit Jahrzehnten schon. Ich würde auch hingehen, wenn ich nicht stärker werde, nicht schlanker, nicht besser aussehe, feed die Endorphine. Es ist die beste Möglichkeit für mich, vorgestern wieder eine Stunde am Tag abzuschalten, gutes Glücksgefühl zu bekommen, sich abzulenken oder am nächsten Tag aber dafür keinen Kater zu haben. Also mein Bruder Abu Langford sagt, der Pump ist alles, was zählt.
Ey, das beste Beispiel ist manchmal, und was heißt manchmal, wenn ich nicht im Training war und ich war abends dann im Kino und bin gerade den Film so angucken und die Popcorn steht da, dachte ich mir nur, scheiße, der Film wäre viel schöner, wäre ich heute im Training gewesen.
Es gibt einen Track, geiler Spruch, es gibt einen Track, On My Regiment von Stickles oder so, da geht es ums Natural Pumpen. Ich kann leider nicht genau sagen, wie der Track heißt. Vielleicht kann B das nachkriegen.
Natural Pumpen kenne ich nicht.
Ja, ich habe ja nie Stoff genommen. Mein Trainer sagt immer, du siehst dann aus wie ein Porsche, hast einen Trabi-Motor.
Darauf gibt's eine Faust.
Massiv. Bei mir
hat noch nie Stoff genommen.
Ich habe aber auch Freunde wie du, die das machen, die dann aber klarkommen, nicht meine Neuköllner Achis, die alles sich geben. Oder Brutus Brutalus, der das nur macht zum Flash, mein kleiner Bruder. Die sind dann sehr diszipliniert.
Lebt der noch?
Brutti lebt noch. Der hat auch einen geilen Tube. So was wie Boogie Life, nur Brutti Life. Und wer sich über mein Sprachzentrum schon aufregt, sollte nicht Brutus Life gucken. Ja, und
was? Jeder liebt das, seine Sprache.
Ja, Sprachvokabular. Nee, voll wichtig. Und das ist was voll wichtiges, Glücksgefühle. Und bei uns war wirklich das ABC, das war sowas wie eine Moschee auch für uns. Ist jetzt nicht böse gemeint. Das war der Ort, wo man sich sammelt, wo man trauert. Der Verein irgendwie, das war was ganz Wichtiges. Und ich habe noch nie über einen Ort getrauert, weil ich genug Homies habe, über die ich trauere. Oder Verwandte, aber da war ich sehr traurig, ja. Und ein Fan hat letztens gepostet, scheiß mal auf den Müllteppich. Boogies ABC hat auch keiner gerettet.
Geil.
Danke, wie es geklappt.
Hast du da drauf gedrückt gerade?
Ja.
Von wo wusstest du, dass sowas kommt?
Eigentlich spätes Team-Bild.
Nee, weil das war ganz schnell.
Mal, wenn man lange mit ihm zusammen ist.
Hey, komm, sag mal deine Top 3. Der springt ja immer das.
Wir haben so ein Deal massiv, ja? Er findet eh nie lustig, was ich sage, also haben wir so ein Zeitfenster. Dann weiß er, ab Minute 13 sage ich was, dann drückt er pauschal.
Bei Minute 53 kommt meine Top 3. Erzählt man sich.
Okay, komm, Baby, jetzt deine komm, Top 3.
Einen sagen,
deine Top 3.
Seine Top 3. Ich habe immer eine.
Eine richtige, konkrete Top 3 habe ich nicht mal, obwohl ich das Thema aufgemacht habe, aber. Ehrlich gesagt brauche ich das nur, aber dann hilft es auch übertrieben, wenn zum Beispiel Liegestütz-Challenge ist oder so eine Scheiße. Ja? Also Sachen, die mir keinen Spaß machen. Also wirklich gar keinen Spaß machen.
Was macht dir denn Spaß beim Training?
Nur schlagen und treten und würgen. Aber alles drumherum, um gut zu werden da drinnen, ist nicht mein Fall. Ja? So. Und das ist halt das Ding. Aber ich habe letztens mal irgendwie nach langer, langer Inaktivität, weil meine Schulter kaputt ist, habe ich angefangen wieder mit Liegestütz, mich rantasten. Und dann war mein Ziel 100 Stück. Und ich habe gemerkt, dass wirklich...
Hintereinander B?
Nein, erstmal 100 insgesamt.
In Sätzen also.
So, weißt okay. du so? Also Güte. Aufteilen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Mucke mir wirklich voll den Drive gegeben hat. Und da gibt's dann wirklich ein paar Songs und keiner von denen ist Hip-Hop, ehrlich gesagt, die das bei mir dann halt erreichen.
Ja, krass, ja. Ist so.
Das ist, bei mir ist es dann 80er-Jahre-Stuff. Thomas Farrakhan zum Beispiel, We Dance So Close to the Fire oder Frank Stallone. Far From Over, sowas wie Push It to the Limit vom Scarface-Soundtrack. Oh, oh. Diese ganzen 80er Jahre schnell. Bam, 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 dum, 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 damit du so richtig so diesen Kick bekommst. So, das ist eher meine Welt.
Okay.
Der Karate-Tiger-Soundtrack von Frank Harris.
Oh, yeah,
yeah. No Retreat, No Surrender. Oh, Gott.
Nobody knows. Digga, no retreat, well, there's no surrender.
Dieser ganz berühmte Song ist Hold on to the vision.
Ach, nobody told you.
Genau. Ja, Digga, wenn das anfängt, ist vorbei. Alter.
Ja, ach, hör auf, massiv.
Da sitzen in der Jury solche Assis bei DSDS, Alter.
Ja, wirklich. Dann schmeißen sie doch auch noch raus.
Ja, das war The Voice.
Das war The Voice.
Aber auch unberechtigt.
The Voice, ja, genau.
Alle Tricks.
Bruder, erst mal die zwei, Bruder.
Ich wollte aber noch mal sagen, trotzdem auch, ich bin ja immer 85% Rap und dann immer 15% Pop, Rock. Irgendwas immer, bin ich dann auch immer für Abwechslung. Und ich glaube, das meistgehörteste war aber auch AC/DC, Thunderstruck.
Oh, Thunderstruck, krass.
Zum Pumpen. Mhm. Poison von Alice Cooper. Und dann gibt's eine Gruppe, die habe ich, ihr kennt es ja auch, habe ich schon oft hier thematisiert, dass ich oft die Motown-Samples nach dem Gesampelten kannte. Also das Rap-Lied kannte in den 80er, 90er und das Sample. Mhm. Und ich habe eine Gruppe entdeckt, die macht richtig geile Pumperschnulzen. Onkel B, das Lexikon würdest du kennen, vielleicht massiv nicht, aber du kennst den Sample. Hart. Da zum Beispiel das eine Lied...
16 Zentimeter.
Nein. Alone. Da habt ihr gemacht, ein ganz berühmter Lil Wayne Sample, Alone. I feel lonely, I'll be waiting for you.
Ja.
Ganz geil. Ganz krass, hart.
Und zu sowas gehst du pumpen, ja?
Ja.
Ist ja sehr interessant.
Ja.
Nein,
und man sieht den Erfolg.
Kein Bruder, das ist so definiert.
Ja, und ich habe von dem Bruder Azad Kämpfer gepumpt, weil ich Azad sehr gerne mag. Und dann habe ich auch entdeckt, das hat er auch gesampelt von Asia. Die kannte ich auch nicht, machen geile Sachen.
Okay. Das Geile ist bei Deutschrap, wenn ich pumpe bei Deutschrap...
Bruder, komm bitte ans Mic ran.
Ah, Entschuldigung. Perfekt. Bei Deutschrap finde ich sehr, sehr interessant. Da kann ich kann wirklich nur pumpen auf Deutschrap bei melancholischen Sachen. Wie zum Beispiel Phoenix von Assad oder von Bushido nie ein Rapper oder so.
Wie geht das?
Das waren so immer so in meiner Playlisten drin.
Wo kommt da die Motivation her?
Ich sehe dann so einen Tunnel vor mir, wo ich dann denke, so auch traurige Sachen. Darauf pumpe ich auch von Eric Clapton oder Chris Burke oder so. Also mir gibt das mehr, als wenn einer so künstlich sagt, los, weißt du? Also das ist schon...
Ja.
Interessant.
Ich
habe schon 160 Kilo Bankdrücken gemacht auf dem Song Lady in Red. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Ich habe eine über 160 Kilo Lady weggemacht.
Auf.
Und dann war sie Lady Red.
Ja.
Lady in Red. Ich mag ja, sage ich immer wieder, schnulzige sowas wie Chris Burke, Eric Clapton.
Ja,
liebe ich mit einem harten Rap. Wie Ghetto. Also immer was Schnulziges, so auch Sibo ist Meister da drin. Ganz tiefe Sachen und dann aber auch einen harten Motherfucker wie wir.
Aber habt ihr gemerkt, also mir fehlt das, also alles, was freitags rauskommt, skippe ich halt natürlich durch, wegen Deutscher Brandneuliste, natürlich. Ich bin da so auf dem Laufenden, will auch auf dem Laufenden bleiben. Ich liebe auch diese Musik. Ich liebe auch immer neue Einsätze, neue Einflüsse in der ganzen Szene. Aber was mir fehlt... In Amerika, wenn ich jetzt amerikanische Mucke unbedingt hören will, und da wird es immer weniger, es gibt einfach keine Storyteller mehr, es gibt nichts Emotionales, es gibt... Damals kam ein Album raus, du wusstest, JC macht jetzt 4 Storyteller, sechs Brecher, die nach vorne gehen, ein Ding für seine Mutter, weißt du, also, was ich meine? Und dann kam eine Single raus, eine für Mama, eine für den Club und eine für die Straße. Und da hattest du so ein gesamtes Bild. Gibt's jetzt gar nicht mehr.
Das ist so.
Gibt's nicht mehr.
Fast alles dieselbe Emotion geworden, ne? Das ist eine lange, never-ending Story hier an diesem Tisch.
Never-ending Story.
Wir reden fast jeden Podcast darüber.
Und echt, wie immer der gleiche Punkt. Früher haben wir die Dealer gehört, heute die Junkies.
Ja. Geil, Alter.
Das kommt auch nochmal dazu.
Ey, das hast du geil gesagt.
Ja.
Früher haben wir die Dealer gehört, heute hören wir die Junkies. Ja. Wow. What? Diesen Satz brauche ich, Bruder.
Wir freuen uns, wenn Rapper kommen, die nicht durch die Tür passen, massiv.
So ist hab, ich habe heute nicht durch die Tür
gepasst. Massiv hat vorhin nicht durch die Tür gepasst.
Ja. Aber ist doch cool. Also, da sind wir uns alle einer Meinung. Aber ey, es gibt so viel da draußen, man findet schon was.
Ja.
Man muss nicht unbedingt jetzt die famste Playlist die ganze Zeit einfach nur Dauer konsumieren. Aber ich glaube, die Leute sind auch nicht bereit mehr so zu diggen, weißt du? Man nimmt so, was da ist und es läuft so nebenbei. Früher war es für uns ein Erlebnis, weißt du? Was Neues gefunden zu haben, was dein Kumpel nicht kannte oder so. Da warst du auf einmal was Besonderes, dachtest du, keine Ahnung.
Ey, ich war damals
auch die Aussage war voll wichtig. So einer, so der ein Sprachrohr ist, wo man sich wiederfindet, voll wichtig.
Ich war damals voll der Held in meiner kleinen Stadt, den Leuten als zu zeigen, guck mal, das ist der und der, der lebt da und da, der wurde von dem und dem produziert. Mhm. Guck mal, wie sich das anhört.
Ja.
Ist zwar komisch für dein Ohr, aber das ist der neue Sound. Ich habe gerne, wo damals so Sachen wie, also wir sind ja mit Tupac, das. Und dann kamen Sachen wie Word of Mouth von Ludacris und so. Da musste ich das meinen Freunden so erklären, weil das für die so ein bisschen stumpf war, dass das jetzt so der neue Brecher ist. Und man musste alles immer wieder so neu erklären, dass das der neue Style ist. Aber da habe ich wirklich, also war das auf dem Word of Mouth Album von Ludacris, wo dann Grooving Pains drauf war oder so Sachen.
Disturbing the Peace, oder?
Ja, Disturbing the Peace, genau. Wo dann auch so Sachen drauf waren, wo man sagt so, wow, melancholisch, wow, Brecher nach vorne.
Move, bitch, get out the way. Und Abu Langwitz hat immer auch dann so Schnipsel aus der Source übersetzt und wir haben da richtig so Mythen gemacht. Anfang der 90er waren wir in einer Siedlung mit den Ärzten. Hat da gesagt, wenn wir Stress hatten, ich hatte Angst und irgendein Kanacke, der mich stecken will, dann da so, was würde jetzt Bushwick Bill machen und so. Richtig straight.
Ja, geil.
Und bei Move, das ist ja lustig, das war eins unserer Lieblingslieder wegen so Aussagen. Wir waren voll die Aussagen-Rapper. Auf unseren Mixtapes von Abu Langfurt waren Aussagen dann wiederholt.
Genau.
Zum Beispiel, unser Lieblingsrap bei Move Bitch war, beat the shit out the security for stopping the fight. Das geht so Gänsehaut, wenn dann auch die Aussage ist, wie bei Bass Texten, dann geiler Flow, geiler Beat, aber auch noch die Aussage catcht mich. Wie Ghetto Baby.
Geil.
Beat the shit out the security for stopping the fight.
Siehst du, Ludacris pumpe ich auch in letzter Zeit sehr oft, weil ich seine ganzen Alben hatte und jetzt, wenn ich das so durchskippe auf seine Alben, seine Songs, denke ich mir, wow. Der hat auch nicht mehr überlebt, außer bei Fast and Furious.
Ja, und da hat er Major-Deal bekommen.
Obwohl seine Stimmlage und sein epochales nach vorne kommen und Raum, seine Stimme übernimmt ja so, funktioniert, also interessiert gar keinen in den USA. Ja. Also.
Scarface ist einer der besten Rapper aller Zeiten.
Ja.
Der ist voll underrated. Keiner redet von Ludacris als einer der besten Rapper.
Ich hätte niemals gedacht, dass du das sagst, sehe ich auch so.
Voll, technisch voll. Gesehen 100%.
100 Pro.
Krass, auch die Hooks, die er hatte. Diese Hooks,
voll
die, wie du gesagt hast, immer ein großer Satz. Der aber richtig so, der hat richtig Schwung immer.
Und wir hatten die Mythe damals.
Hätte ich nie gedacht, dass du das jetzt so sagst.
Ja. Ist auch. Technisch gesehen, Ludacris, einer der besten Rapper aller Zeiten. Und er hatte ein sehr gutes Verständnis für Hooks.
Mhm.
Und er war ein extrem krasser Entertainer. Ja. Seine Videos waren überhart.
Seine Videos waren so.
Und sein Mentor war, ob ihr das wisst, bei Business war Scarface. Weil der kam ja aus dem Süden und Def Jam's House wollte ihn signen.
Mhm.
Und dann, was da hinter den Kulissen abgegangen ist, weiß ich nicht. Aber für Def Jam's House mussten sie dann als CEO oder irgendeinen anderen Titel, Scarface nehmen, weil im Süden hast du nichts zu sagen, wenn du nicht mit den Rap-A-Lot-Arzten bist.
Krass.
Ja, krasse Mucke. Und da war ja auch damals, vielleicht weiß B darüber mehr, da war doch von Mystical, hat der auch eine ganz strange Geschichte. Der ist dann, war bei der Armee, dann ist er immer reingegangen, auch wegen mal wegen Gewalt und glaube ich, so hat man gesagt. Na, man weiß da nicht genau. Aber der sagt irgendeine krasse Line, das hat damals schon einen aus unserem Kreis sehr beschäftigt, der politisch involviert war. Who manipulate the TVs in Germany. Der sagt doch bei dem Move Bitch Track, sagt doch Mystical irgendwas mit den Fernsehzentralen in Deutschland. Müsstet mal, bitte googelt das.
Du hast Sachen auf dem Radar, du bist Wahnsinn, Alter. Ich weiß nur, dass Tupac irgendwann gestorben ist.
Ja.
Und selbst das wurde widerlegt, nachdem ich nach Berlin kam. Jeder zweite Araber kannte nur die Remixe von Tupac mit featuring Elisa, Hani Shaker und
ein
so.
Dilemma, Maschine.
Und das Geile ist, ich war so ein Tupac-Spezialist. Ich kannte jeden Song auswendig. Von Arrow Still Down bis was weiß ich. Alles. Auf einmal, die kannten, das hat mir so weh getan, ja. Die kannten nur die Remixe.
Grausam.
Die kannten Changes als Original, obwohl das Tupac nicht so abgesegnet hätte.
Das hat Bemi im Nachhinein gesagt, selbst das Changes, was ich kannte, ist nicht Original. Irgendwann hatte Bemi auf dem Rechner ganz viele OG-Versionen gezeigt.
Nee, Changes ist ja nach seinem Tod eine Hit-Version, die man dann für die breite Masse gegeben hat. War auch vom Feeling her damals, also war ich jetzt noch nicht so weit, wo ich so gesagt hätte, das wäre jetzt Plastik oder so. Mhm. Das war schon geil vom, von Atmosphäre und so. Also der Beat war schon, ist ja auch ein bekanntes Sample in den USA. Haben sie schon krass gemacht. Aber die kannten wirklich nur die Remixe. Das hat mir wehgetan. Ja. Da habe ich angefangen zu erklären, dass dieser Song, I'm a Soldier, bla bla, und was weiß ich was, dass es eigentlich dieser Song ist. Und dieser Part ist eigentlich von I Manager. So Sachen. Und die, die hatten ihr dieser MP3-Player. Kennst du das? Da waren einfach 30 Remixer von Tupac drauf. Kein Originaler war da drauf, außer Changes. Wahnsinn. Und den hat Tupac selbst nicht abgesegnet.
Ja. Und manche Remixe sind echt, also selbst ich freue mich nie, wenn es von MC Boogie Remix gibt, außer bei den Light-Eye-Arzten, weil meistens kommt nur Scheiße raus, wenn Peter die Finger nicht drin hatte. Und bei den Tupac-Sachen, das ist ganz, ganz schlimm. Das also tut weh. Das tut auch weh, ja. Und auch die Leute, mit denen er dann featured, also da sag ich mal selbst, da hätte er sich im Grab umgedreht.
Der hätte niemals was mit Justin Bieber oder so gemacht. Aber
weiß man nicht.
Wenn jetzt ein neues Greatest Hits rauskommt von Tupac, ist Justin Bieber drauf.
Habt ihr auch gehört, dass ein großer Spielzeugkonzern, sag ich mal, sowas wie Mattel war mal ein anderer Name, die ganzen Rechte gekauft hat?
Nein.
Vor einem Jahr?
Von Tupac?
Ja. Irgendein Spielzeugkonzern hat die Rechte gekauft.
So eine Sachen passieren öfters. Letztens hat auch jemand gepostet gehabt, Teddy Riley, kennst du Teddy Riley?
Ja, natürlich,
Teddy Riley, die Legende.
Ja.
Er hat auch gepostet gehabt, so nach dem Motto, guck mal, so ist ein echter Gangster. Nachdem damals Eminem Michael Jackson gedisst hatte auf seinem Song, wo seine Nase doch abfällt und so.
Ja,
die haben sich ja da lustig gemacht darüber. Da hat Michael Jackson ja nie reagiert. Aber was viele Leute nicht wussten, Michael Jackson hat einfach hinter den Kulissen den kompletten Katalog von Eminem gekauft und hat seitdem an jeder einzelnen CD verdient, die Eminem rausgebracht hat. Gangster-Shit.
Fakt?
Ja. Definitiv Fakt.
Er war ein Smooth Criminal.
Teddy Riley hat Dangerous und Blood on the Dance Floor fast komplett produziert gehabt. Der ist ein kredibler Mensch. Wenn er sagt, dass es so passiert ist, dann ist es so.
Sag mal bitte ein paar Teddy Riley Songs. 50-50 Chance.
Teddy Riley Songs an und für sich, jetzt muss gar nicht so wirklich
Produktion,
sein. Aber, guck mal, Teddy Riley ist Teil von der Gruppe Guy gewesen, war Teil von der Gruppe Blackstreet, war Teil von der Gruppe Rex and Effects. Okay. Bruder, der hat Michael Jackson's Dangerous Album produziert, er hat Heavy D produziert, er hat Bobby Brown produziert, Teddy Riley hat New Jack Swing mit erfunden. Das ist der Motherfucker.
Krass, hatte gerade eine Verwechslung, 50-50 Chances von einem R&B-Sänger, der heißt Teddy, habe ich vergessen.
Ja, Teddy Riley ist eine Legende, Bruder.
Krass.
Da hatte Belasch auch ganz krass dieses Album, was da ist, das ist ja unsere Kollabo, unser letztes. Genau. Und das ist eine New Jack EP, da hat der Onkel geile Sachen gemacht. Das ist so ein bisschen aus dieser Epoche Elemente von diesem New Jack verwendet, aber mit den neuen 187 Biatch Songs und oh shit.
Das ist geil, halt unsere Generation, keiner von uns ist aufgewachsen und hat Remember the Time nicht mitbekommen.
Yeah.
Weißt du so? Und wir haben alle Michael Jackson bewundert und seine Videos waren die berühmtesten und so. Aber keiner weiß, wer immer dahinter ist. Wer hat das produziert? Wer hat das gemacht, getan? Weißt
das sind so? Eigentlich die Dinge, die mich voll faszinieren, wenn ich weiß, dass so ein Song wie Bad oder so 30 Gitarristen eingeflogen werden mussten aus aller Welt und immer wieder neu recorded worden mussten oder was weiß ich was, dann bin ich immer fasziniert und höre mir diesen Song nochmal an.
Ich glaube, damals hatte Belasch immer einen Spruch in unsere Arbeitsmauer reinfließen lassen. Ich will es aber nicht Buschfunk streuen. Er sagt, glaube ich, Michael Jackson war reich und hat 2 Wochen an der Hook gesungen. Den Rest könnt ihr euch ja vorstellen. War das nicht von dir so ein Argument, dass Michael Jackson manchmal 14 Tage an der Hook war?
Vielleicht noch länger.
Ja, die haben da ewig lange. Ich glaube, für Thriller haben die, glaube ich, 2/3 aller Songs weggeworfen.
Ja.
Und 1/3 blieb übrig, so ungefähr. Es gab voll viele Songs, die haben es da niemals drauf geschafft. Und der war ein extremer Perfektionist.
Also ich glaube, das ist der größte Perfektionist aller Zeiten, weil anhand seiner Doku, die ich gesehen habe, die sind ja wirklich ins Detail gegangen, was für ein Perfektionist es war. Wenn er irgendwas hatte, guck mal, Bruder, der hatte ja wirklich krasse Songs. Aber wenn er irgendwas hatte, was in diesem Moment nicht tanzbar war oder er sich nichts darunter vorstellen könnte, irgendwas dazu zu machen, ist der Song weggeflogen.
Ja. Und der Fluch und das Geschenk, auch diese Leistung zu bringen.
Wie viele Songs muss es denn noch geben, wo man sagt, so, der war anscheinend so traurig, dass er nie rauskam.
Ja,
und weil er konnte ja singen. Da musste er nicht immer so ein schneller Akkord darunter liegen oder so, weißt du?
Ja, und viele sagen es halt, war der Fluch und das Geschenk, halt dieser Drill von seinem Vater. Manche sind denen positiv gesonnen, manche negativ. Alle sagen, das muss halt ein Riesendrill entstehen, wenn ein Kind schon diese Leistung bringt. Von Tanz, Choreografien und aber auch, hört euch die Jackson 5 Sachen an.
Wow.
Ey, Dicker, das ist Wahnsinn. Wow. Der hätte noch King Gras verkauft zu der Zeit, ja. Und der singt schon wie ein King.
Was der Zufall. Gestern saß ich mit Jürgen Tötenhöfer. Der hat mir erzählt, der hat ihn im Allgäu, also unten irgendwo im Süden, hat er ihn mal 3 Tage in der Hütte besucht. Ah. Michael Jackson mit gebrochenem Fuß. Ich hab gesagt, wow, da hast du ja alles schon erreicht. Was hast du denn noch weitergemacht in der Politik? Ja, also wirklich so. Michael Jackson besucht dich 3 Tage mit voller Entourage, Security vor der Landhütte und so. Da sitzt er da vor dem Kamin und so und redet mit dir und talkt mit dir über das Leben, über das oder das. Das ist unvergesslich. Da habe ich ihn so ganz viele Sachen gefragt. Und dann hat Jürgen Tötenhöfer eigentlich nicht auf die Sachen geantwortet, die ich ihn gefragt habe, außer dass er gesagt hat, dieser Junge hat einfach keine Kindheit.
Ja. Das sagen auch immer die Kritiker massiv.
Er hat zu Tötenhöfer gesagt so, hey, wenn du dich anfängst, dich zu erinnern, bist du schon in einer Situation drin, also Michael Jackson sagt, bist du schon in einer Situation drin, wo deine Kindheit ist, aber das bedeutet, aufstehen, das, also er ist aufgewachsen im Drill. Der hat keine Kindheit. Meine Tochter hat gerade eine Kindheit.
Ja.
Die steigt vom Motorrad auf das andere Motorrad drauf. Und dann geht sie in diesen kleinen Jeep rein. Natürlich ist das ein bisschen verwöhnt. Das ist mein einziges Kind. Ich kann nicht anders.
Und du bringst dir jetzt nicht den ganzen Tag tanzen oder fünf arabische Sprachen bei?
Nein.
Weil das ist dann die Kindheit.
Die bekommt auch kein iPad, die darf auch kein Fernsehen gucken. Die malt, die wird... Die hat wirklich sehr viele Bereiche, wo sie wirklich so mit sich selbst auch spielen kann, das und das und so.
Ich habe einen interessanten Bericht.
Und auch null Süßigkeiten, gar nichts. Also die vermisst auch nicht Schokolade, weil sie es gar nicht kennt. Ja. Also bei uns steht nichts auf dem Tisch. Also wir versuchen.
Mach bitte mit Alkohol auch so.
Meine Frau ist Erzieherin, da kommt das dann daher, dass die wirklich versucht, das Beste zu machen und so.
Voll.
Und die hat eine Kindheit. Und ich glaube, die kann sich später erinnern, dass ich sie die Treppen hochhebe. Und aber vorher noch das Bärchen holen musste.
Also diese extremen Erziehungsmethoden, die führen zu extremen Talenten. Das ist, aber du hast halt einen Preis zu bezahlen.
Defizite.
Und das ist halt, alles kostet was.
Ja.
Weißt du so,
toll gesagt,
wenn du Jackie Chan dir reinziehst, weißt du, der hat die Filmwelt revolutioniert. Für mich persönlich ist Jackie Chan der wichtigste Filmemacher der Weltgeschichte.
Der ist der krasseste. So,
ganz ehrlich. Wow. Also das ist jetzt ein Statement, wo die Leute jetzt sagen würden, wow, was ist mit Steven Spielberg?
Donnie Buster.
Guck mal, für mich persönlich ist Jackie Chan der wichtigste Filmemacher der Weltgeschichte. Heutzutage gibt es keinen einzigen Hollywood-Film mehr, wo du ins Kino gehst und einen Actionfilm siehst, was nicht auf seine Kampfchoreografie und seine Vergangenheit beruht. Früher, die Amerikaner wussten nicht, wie das geht. Die haben 2 Meter daneben getreten, alles war Zeitlupe. Jackie Chan hat das ja gebracht. Auch die Hongkong-Leute haben es auch nicht gut gemacht. Die haben, Jackie Chan hat das so modern und schnell und mit Doppelschnitt und keine Ahnung. Überharte, krasse Choreografie, die Akrobatik. Irgendwann haben ihn keine Versicherung mehr angenommen, weil einfach zu viele Leute sich verletzt haben während den Stunts und so weiter. Der Bruder hat sein Leben riskiert, ist von irgendwelchen Glockentürmen runtergefallen und hat sich den Nacken gebrochen, die Nase 15 Mal, die Hüfte 18 Mal. Er wäre niemals so ein extremer Typ gewesen, der die Welt revolutioniert hätte, hätte er nicht seine Kindheit verloren in der Peking-Oper. Der wurde als Kind dort abgegeben. Das ist ein Internat.
Das ist Peking-Oper, Baby.
Das ist ein Internat, chinesisches Internat, was sich komplett nur auf Film und Kampfkunst und Theater und Gesang spezialisiert. Die Kinder werden von Anfang an elitemäßig gedrillt. Du hast mit deinen Eltern nichts mehr zu tun. Die kommen sich besuchen vielleicht mal einmal im Monat oder so.
Aber die kommen dich trocken besuchen.
Ja, und dann wirst du dann direkt dort, wirst du übers Knie gebrochen und weich gemacht. Und wenn du irgendwie Faxen machst, kriegst du mit dem Stock. Und du musst morgens früh anfangen, 5 Uhr morgens stehst du auf, musst erstmal in den Wald gehen, musst erstmal joggen, danach trainierst du 8 Stunden lang und danach hast du dann nochmal 2 Stunden Unterricht und so weiter. Du hast eigentlich gar kein Leben. Und so wirst du dann diese Maschine, aber dadurch verlierst du natürlich deine Kindheit. Und genau das gleiche ist bei Michael Jackson passiert in musikalischer Art und Weise. Der Bruder ist nach Hause gekommen von der Schule und musste halt die Töne treffen und seine Brüder mussten die Gitarre perfekt spielen und so weiter. Und an der Stelle haben wir dann dieses Ausnahmetalent bekommen. Was auch nochmal, finde ich, ganz wichtig ist zu erwähnen, habe ich noch nie gesagt, ist mir auch erst vor kurzem, ehrlich gesagt, durch ein Familienmitglied von uns klar geworden, Janet Jackson kriegt ja nicht so viel Respekt wie Michael. Michael, okay, der Größte, aber Janet Jackson war die erste Sängerin, die getanzt hat, Bruder.
Mhm.
Ist mir nie aufgefallen.
Stimmt.
In ihren Videos, die war die erste, die richtig tanzen konnte, mit Choreografie, dies, das. Diese Jackson-Familie diese Jackson-Familie, die war schon Next Level, Alter. Ja.
Ernsthaft. Hat B recht? Bei Jackson 5, die Songs, die sie da hatten, diese Aufteilung, Und super.
LaToya war auch, seine Schwester war die erste Frau, die nichts konnte, nur wegen dicken Titten-Fame war. Nee. Was hat LaToya gemacht? Die hat auch gesungen, war aber nicht so...
Jeder hat gesungen, aber natürlich gibt es dann verschiedene Wege.
Ja, und du machst auch einen Psychopath irgendwie, weil Liebe ist was voll Wichtiges und
Defizit. Einer hat mir sogar gesagt, das hört sich hart an, aber man sollte sich für die ganze Musikwelt sollte sich bei Michael Jackson, seinem Vater, bedanken. Es gibt verschiedene Meinungen.
Interessant, weil du sagst massiv, ich habe von Farrakhan oder so aus dem Umfeld einen Bericht gesehen und die sagten halt auch, dass die ausschließen, dass er sich an Kindern sexuell vergangen hat. Er hatte aber mega Defizite, was wir eben schon angesprochen haben. Dadurch war er oft ein Kind. Also das waren so Sachen erzählt. Er hat Alkohol ausprobiert, Wein selber das erste Mal und hat das auch mit Kindern gemacht. Also der hat gesagt, es war schon manchmal nicht im grünen Bereich. Es wurde halt das Argument auch gesagt, wenn er wirklich dieses hässliche Pädophile wäre, dann hätte er sich in irgendein dritte Weltland eine kleine Pipeline bauen können.
Ich schwöre dir auf alles.
Aber man weiß nichts.
Ich habe so viele Reportagen und Dokus gesehen und immer wieder, wenn ich die Eltern da sitzen gesehen habe mit den Kindern, dachte ich mir nur, wir reden hier von fast 50 Familien, die teilweise blockiert wurden durch Anwälte, dass sie einfach Geld genommen haben und dann haben sie ihr Maul gehalten. Und wenn es dann einmal wegen Image-Schädigung, man muss es ja nicht gemacht haben, aber wenn du einmal einem Geld gibst, dass er, bevor er zum Gericht geht und Image-Schädigung macht, sogar wenn du es nicht warst, also sagen wir mal, er war es nicht, aber wenn die Familie zugemacht wird mit Entschädigung und das eine andere Familie hört, was machen die?
Alle wollen.
Und natürlich, also ich glaube schon, er hat die Kinder genommen, hat mit denen gekuschelt, mit denen eingeschlafen, hier Teddybären und so. Aber er war ja nicht ganz bei der Sache, er will Kind sein. Aber dass er Kinder wehtut, da bin ich noch so zu großer Fan.
Ja.
Das will ich nicht wahrhaben.
Ja, du, vor allem, man hat keine Beweise in der Art und Weise. Deswegen, also wir wissen ja alle nicht, was da passiert ist, wer sind wir. Aber es ist vor Gericht halt nichts rausgekommen. Und es gibt halt auch viele, viele Sachen, die halt im Nachhinein als Lüge entlarvt wurden.
Genau.
Diese Neverland-Doku da, der Typ ist sehr, sehr fragwürdig. Und da wurden auch Sachen erzählt, die sind halt Schwachsinn. Aber egal, ey, das ist so eine Sache, so das werden wir vielleicht niemals erfahren. Aber auch bei einem Jackie Chan oder so, wenn jetzt rauskommen würde, der ist ein Kinderschänder oder so, da wäre ich traurig. Sag ich dir ganz ehrlich.
Natürlich.
So, weißt du so? Es gibt halt nicht sehr, sehr viele Leute, bei denen das übrig ist bei mir, ehrlich gesagt. Von den meisten denke ich, die können Bastarde sein und das überrascht mich nicht. Aber bei so Michael oder dem Jackie wäre ich ein bisschen traurig.
Ja. Natürlich. 100%. Ist ja so.
Ja. Aber gut, kommen wir mal zu einem anderen Thema auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Die Zeit wird zeigen oder auch nicht. Ja. Kommen wir zu dir, Bruder. Du hast in letzter Zeit für Furore gesorgt mal wieder. Ja. Und zwar ist es nicht nur, dass du ein Album am Start hast mit Manuelsen. Das ist ja eigentlich so das, was am wenigsten gerade fast schon gefühlt besprochen wird, weil gerade der Konflikt wieder Nahost auch wieder ausgebrochen ist.
Ja.
Du hast einen Dönerladen, soweit ich weiß, oder eine Kette eröffnet.
Das wird eine Kette sein.
Das wird eine Kette, genau. Das sind so die Sachen, die in letzter Zeit durch die Medien gegangen sind.
Mhm.
Ist es für dich so ein bisschen traurig, dass das überschattet wird, sage ich mal, durch die Dramatik, die jetzt da drüben in deiner Heimat jetzt gerade wieder stattfindet? Hättest du dich lieber konzentriert auf Promophase und Döner verkaufen und alles businessmäßig?
Also ich muss dazu sagen, trotz all den schlimmen Ereignissen in Palästin läuft trotzdem alles super hier. Also ich bin immer auch mit wenig zufrieden, aber dass es so gut läuft, ist natürlich eine schöne Sache. Aber natürlich bedrückt es mich, dass genau zwischen so einer Zeit, wo ich so viele Projekte habe, genau sowas noch dazwischen kommt. Und das ist natürlich das Traurigste und das Wichtigste für mich. Und ich will da auch nicht rumheucheln oder irgendwas kleinreden oder so. Wenn sowas ist, dann ist für mich das wichtigste Projekt, darauf aufmerksam zu machen. Und ich denke, wir sind in einer Zeit und in einer Phase, wo man öffentlich darüber debattieren sollte und muss, von Mensch zu Mensch, dass wenn eine Regierung etwas Falsches tut, dass man darauf hinweist. Also das hat nichts mit Anti-Israel oder Antisemit zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass man sagt so, hier passiert was Falsches. Und ich denke, damals gab es Print und gab es Medien. Und da war dein Kopf gebrainwashed. Aber heutzutage durchs Internet, die Leute lassen sich ja nicht mehr verarschen. Die kennen ja auch die Bilder von der anderen Seite. Oder wenn du jetzt bei TikTok reingehst, kannst du ja eingeben Gaza live und dann kannst du eingeben Tel Aviv live. Da surfen die und da schieben die Trümmer zur Seite. Also es sind schon zwei Weltbilder. Und wenn dann hier auf der anderen Seite die Berichterstattung so ist, dass sie fast schon wehtut, dann ist man ja wirklich ein Loser, wenn man nicht seinen Mund aufmacht. Also man muss versuchen, die Waage aufrecht zu halten und zu sagen so, hey, hallo, Hier ist eine kleine Stimme für Palästin, aber nichts gegen die anderen, aber die Regierung macht gerade was Falsches. Weißt du so?
Das hast du toll hinbekommen. Ich habe das alles verfolgt. Ich habe auch vorhin zu B gesagt, auch wenn ich diese Perspektive mir vorstelle, ich wäre bei euch in Palästin oder in Persien und würde dann das verfolgen, wie Mama irgendwie hier ist und diese Bomben fallen. Du hast es schön gemacht, ohne dass du Hass verbreitet hast. Du hast Frieden verbreitet.
Ich schwöre dir auf alles, Boogie. Guck mal, wie lange wir uns kennen, Bruder Herz. Und ich sage das wirklich aus reinem Herzen. Ich schwöre, ich sage das aus reinem Herzen. Ich unterstreiche das nochmal. Floyd. Paris, egal was, free alles. Free Sydney, free Disneyland, mir egal. Ich bin bei alles dabei. Ich bin bei jeder Kampagne free dabei. Willy. Also, verstehst du, was ich meine? Also, Leute ändern ihr Anzeigebild bei Floyd, ändern ihr Anzeigebild bei Paris. Wir machen alles mit, habe ich auch gemacht. Zusammenhalt. Wir sind hier eine Gang in Deutschland. Komm, machen wir mit. Wir gehören zusammen. Ihr geht Demos, ich gehe mit. Für Floyd, für egal wer. Aber bei Palästin dann so weggucken, ja. Da habe ich dann alle YouTuber und Influencer dann wirklich so mal zur Brust genommen und habe mir gesagt so, wow, bei Floyd war das noch so, hat noch so ein Star-Sex-Appeal gehabt, so mit einem T-Shirt vorne an der Demo zu stehen. Also, weißt du, so Lifestyle gesehen. Ich hab mir dann nur gedacht, alles Heuchler. Weil jetzt gibt es noch gravierende Bilder, noch mehr Tatsachen und noch unschönere Situationen, wo man dann als Mensch sagt, komm, mache ich auch mit. Ein Posting, einmal darauf hinweisen, aber nein, es geht nicht. Weil die Leute haben Probleme damit. Die wollen keinen auf den Schlips treten und. Also es gibt keinen Künstler, mit dem ich hier Kontakt habe und ich kenne alle, die mir nicht abgeraten haben, diesen Weg da gerade zu machen, den ich mache. Ey, Wasim, was machst du? Das ist ein bisschen zu viel. Hast zwar recht, aber naja, so, die wissen, das ist ein No-Go. Aber warum sollte es ein No-Go sein? Ich habe doch nichts gegen die Menschen. Ich liebe Amerika. Ich liebe ihre Musik, ich liebe ihr Essen, ich liebe ihre Filme, ich liebe ihr Humor, wallah. Ich liebe die Menschen, wie die dort sind, in New York, L.A. Ich liebe sie.
Wir haben Kultur übernommen.
Bruder, ich liebe ihre Musik, ihre Filme, das hat mich fasziniert, das hat mich zu dem gemacht, den ich heute bin. Das ist in mir drin, aber ich scheiß auf die Politik. Wo ist da das Problem?
Ja. Das ist so. Die haben das auch perfekt inszeniert, dass sie dich fast direkt mundtot machen, wenn man dieses Thema anspricht. Da haben sie es ist perfekt inszeniert, dass du eigentlich gar nichts sagen kannst, ohne irgendwas falsch zu machen.
Bruder, ich passe wirklich auf, was ich sage. Und jeder, der mich kennt, Bruder, ich war zweimal mit der Deutschen Botschaft Goethe-Institut unten in Palästin. Was habe ich gemacht? Die Meinung meiner Mitmenschen kenne ich ja, meiner palästinensischen Brüder. Ich habe mir immer jüdisches und israelisches Publikum gesucht, dass ich Sachen hinterfrage, dass ich smalltalke. Und ich habe so schöne Leute kennengelernt, so gute Menschen kennengelernt. Nicht jeder unterstützt die Regierung. Es gibt auch Leute, die unterstützen die Regierung, weil sie Angst haben vor der anderen Seite, weil Angst geschürt wird.
Genau.
Selbst die nehme ich noch nicht mal mir zur Brust. Ich weiß doch, was los ist. Aber eigentlich ist das heiliges Land, das gehört uns allen. Das ist heiliges Land, das gehört den Christen, das gehört den Juden, das gehört den Moslems. Das gehört uns allen. Das muss nicht aufgeteilt werden. Im Gegenteil, es muss einfach alles geöffnet werden. Und das Übel ist der Start von dieser Sache. Nicht, warum hat er eine Plastikflasche geschmissen. Wenn ich in der Bildzeitung lese, dass einer beim Tempelberg eine Plastikflasche auf einen Soldaten schmeißt und der auf seinen Helm abprallt und am nächsten Tag steht in der Zeitung, Radikale der Hamas stürmen den Tempelberg und die israelischen Soldaten. Und ich kenne die Videos, wie die aus den Moscheen rausgeschlagen wurden, vom heiligen Ort. Da denke ich mir, wow, also man muss schon dumm sein, wegzugucken. So. Weil man kennt doch die andere Seite. Es gibt doch das Internet. Söder oder Laschet oder wie die alle heißen. Die haben ja geschrieben zum Beispiel zu einer
uneingeschränkte Hilfe.
Ja, aber ist ihre Arbeit. Die müssen das so machen.
Was jetzt Damaskus-Tor, was du meinst, diese Situation oder was? Meinst du da auf dem Tempelberg, wo alles angefangen hat,
bevor
es richtig geknallt hat? Ne?
Also die treten die Leute aus dem Gebet raus und dann gibt es natürlich Rangeleien und einer macht man mit der Flasche so.
Und war auch zum Ramadan-Ende, ne?
Was für Ramadan? Mitten im Ramadan hat es angefangen, eine Demütigung der Menschen. Demütigung. Stell dir vor, du gehst in eine Synagoge rein, nicht irgendeine Organisation oder Busbox-Crew oder so. Nicht irgendwer, der sich eine Idee hat, mal kurz da rumzuraufen. Ich meine wirklich die offizielle Regierung. Stell dir vor, Merkel sagt, die Bundeswehr soll heute die Moscheen stürmen. Da würdest du auch denken, krass, das kommt ja von ganz oben. Das muss ja eine seriöse Handlung sein. Weißt du? Und dort kriegen die Soldaten gesagt, geht in die Moscheen rein. Was ist das für ein Quatsch? Also die treten und knüppeln die Frauen daraus.
Ja, auch wenn ich dann viele, ich verabscheue immer Radikalen von allen so ein bisschen.
Ja.
Und auch wenn ich dann diese radikalen Siedler sehe, die dann immer wieder ansiedeln, das ist leider schade. Das sind die wenigen,
so,
weil es gibt bestimmt auch ganz viele Israel-Juden, die natürlich auch mit uns jetzt hier einer Meinung wären. Aber die werden halt mundtot gemacht und viele haben auch Angst vor der Bedrohung, weißt komische
viele,
Lage.
Weißt du, wie viele Politiker nicht dieser Meinung, dieser harten Faust von Netanyahu sind? Es geht mir nur wirklich um die Regierung so, aber nicht jeder in dieser Regierung dort hat diese Meinung. Hm. Und diese Leute werden totgeschwiegen. Es gibt einfach andere Meinungen so, genauso wie es in Deutschland ist. So. Und die Siedler, das ist ein ganz großes Problem. Also die UNO hat, glaube ich, schon 100 Strafanzeigen gestellt, aber immer wieder, wenn irgendwas zur Berichterstattung kommt, wird irgendein Veto eingelegt, dass man dieses Thema noch nicht mal bespricht.
Seit Jahrzehnten.
Kanada, USA, Frankreich, es kommt noch nicht mal einer zu Tisch, weil wenn Israel hört, wer zu Tisch kommt zu dieser Debatte, ist schon ein Verräter. Also es wird gar nicht debattiert. Das Problem ist bei Siedlungsbau. Ich habe so viel recherchiert, aber wenn eine Familie, zum Beispiel du, okay, Bugi, stell dir vor, du hast 3 Kinder, eine Frau, 8 Hunde und einer kommt jetzt zu dir und sagt so, ey, an der Grenze zu Polen bekommst du jetzt 4 Hektar Land. Du bist der Nächste, deine ganzen Freunde haben ja schon, aber du kriegst auch jeden Monat so und so viel Geld, du musst dort die Stellung halten. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt dein Grundstück und dein Haus. Dann sagst du, ah geil, okay, wann muss ich packen? Ja, ungefähr in einem Monat. Die palästinensische Familie bekommt einen gelben Brief, da steht drauf, 24 Stunden, räumen bitte. Die sagen sich, das ist das zweite Haus, was wir gebaut haben. Hm. Nach der dritten Generation.
Ja.
Das wurde uns doch andere schon genommen. Wo sollen wir denn hin? Bitte räumen. Die haben 24. Die müssen aus dem Haus, die anderen Siedler kommen. Die stehen vorm Haus und schreien. Vielleicht gehen noch Nachbarn dazu und schreien mit. Was passiert? Skandal. Die Leute bekommen was abgenommen. Jetzt kommen wir aber zu diesem Punkt. Die Siedler stehen dann im Haus drin und schreien raus, das ist mein Haus. Weil sie ihren Boden in diesem Moment, den sie geschenkt bekommen haben, beschützen. Der Mensch ist gierig. Ich nehme es denen noch nicht mal übel. Die bekommen in diesem Moment was geschenkt und wollen das auch für sich beanspruchen. Also die werden von der Regierung selbst gelenkt, die Siedler.
Ja.
Die Regierung braucht diese Siedler. Die braucht sie. Das ist wie ein Schachbrett.
Und sie schüren halt auch die Angst und machen auch das Zusammenleben halt so, dass es halt nur mit Militär bewacht werden muss, weil es ist halt was mit Druck passiert. Und was ich so traurig finde auch, dann irgendwie, das hat Bushwick Bill schon damals gesagt, dass irgendwelche Leute, Politiker streiten sich und diese Bomben fallen. Und mir hat ein Bruder auch gesagt, dass für die Palästinenser kein Zivilrecht da herrscht.
Gar nichts.
Die Israelis haben irgendwie haben ganz normales Recht, aber für euch, für die Leute, die da leben.
Du musst einen Unterschied machen zwischen Westjordanland und Gaza. Das ist wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten.
Ja.
Wenn du Palästina sagst, immer an und für sich stimmt das dann nicht.
Ja.
Weißt du so?
Mhm.
Der Gazastreifen an und für sich ist halt sehr, sehr gesondert zu betrachten. Das ist eigentlich ein Freiluftgefängnis.
Super.
Ewald, krass.
Offiziell. Das Krasse ist, die ganze Welt weiß das.
Ja. Und es ist auch.
Das ist Wahnsinn. Das ist einfach ein Gefängnis. Da darf keiner rein, keiner raus. Seit es diese Mauern gibt, es gibt Ehepaare, die haben sich seit dem Tag, weil das einfach von heute auf morgen abgeschirmt wurde, haben sich Ehepaare nicht mehr gesehen.
Bruder, komm ein bisschen heran.
Seit diesem Tag haben sich Ehepaare einfach nicht mehr gesehen. Kinder konnten nicht mehr ihre Eltern besuchen.
Und das hat nichts mit Religion zu tun.
Nein,
weil wir
um
wissen
Gottes
alle, Willen. Wenn du...
In Berlin stand doch die Mauer. Man weiß doch, Leute sind bereit zu sterben, um drüber zu rennen.
Ja,
weißt
genau.
du?
Und im Dritten Reich hat man ja auch nicht von christlichen Konflikt gesprochen. Das sage ich immer auch, das Argument. Das sind keine Sachen, was die Religion betreffen. Das sind Ressourcen, Land, da geht es um solche Sachen. Oft wird den Leuten das dann vorgegaukelt.
Jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Palästina hat eine übertrieben große jugendliche Dichte. Das bedeutet, da sind so viele Kinder. Die haben gar keine Zukunft.
Mhm.
Im Gaza sind, ich glaube, wir reden hier von 60% Kinder.
Mhm.
Alles andere sind ältere oder junge Eltern.
Ja, und wie wachsen die auf? Das ist doch ganz klar, dass die zum Teil auch schnell radikalisiert werden, wenn du so aufwächst.
Wenn eine Kopfschmerztablette wie 1 Gramm Gold wiegt, dann hast du gerne die Kopfschmerzen, weil das Gold nutzt du eigentlich fürs Essen. Da gibt's nichts. Die Leute haben gar keine Zukunft.
Und ein Bruder meinte zu mir, Ali Boumaye meinte es, glaube ich, oder einer von seinen Jungs, wir waren in Kreuzberg im Friseur, da ging das Thema los und es ging über Krieg, weil ich kenne es von meinen Onkels und er sagte, manche von den Jungs, die er kennt aus Palästina, sind lieber im Krieg, als zu Hause nach dem Krieg, weil dann sind sie nur traurig und am Weinen und merken, dass sie für immer kaputt sind. Also genießen sie den Kampf mehr.
Ja.
Traurig.
Ja, man hat ja auch gerade gesehen, dass genau das auch zum Beispiel Hamas jetzt gerade gut getan hat. Nicht gut getan, sondern
ja, ich weiß,
jetzt ist halt der Zuspruch da, was das angeht, natürlich auch gewachsen. Weil jedes Mal, wenn da kriegerische Konflikte stattfinden, dann wird die Bevölkerung natürlich auch der Kriegspartei oder der radikalen Partei oder die sagt, diesen Konflikt lösen wir mit Gewalt, werden die da mehr Zuspruch geben. Das ist normal.
Ja.
Aber dieser Unterschied zwischen Hamas und Fatah ist vielen Leuten überhaupt gar nicht klar. Die denken, alles ist immer eine Suppe.
Ja.
Weißt du, die wissen gar nicht, dass Palästina an und für sich auch gar nicht diese Unterteilung hat. Ich habe letztens Diskussionen mit Leuten gehabt, die sind politisch wirklich aufgeklärt.
Ja.
Die sehen sich selber sogar als politisch. Ja, also das ist so deren Ding. Und die waren da total entrüstet damals bei dieser Black Lives Matter Demo, wo ich dann gesagt habe, okay, Palestinian Lives Matter too. Da wollten die mich angreifen, dieser eine Vogel, du bist kein Kreuzberger, auch wenn das auf deinem Schal draufsteht, Bruder, du weißt selber, wir sind wer wir sind und du bist, wer du bist. Der wollte mir dann irgendwie andichten, dass ich durch solche Posts Palästinenser gegen Schwarze anstacheln will. Was für ein Vollidiot. Das Ding ist halt so, in diesem Augenblick, wo ich dann sowas gepostet habe, hatte ich ungefähr dieselbe Intention wie du. Und zwar, wenn es für hippe Themen cool ist, auf die Straße zu gehen und man gehört dazu und man bekommt keinen Backlash, ist einfach. Kann ich auch. Aber in dem Augenblick, wenn etwas kontrovers ist und wo du sogar vielleicht auf die Mütze bekommst, ja, dann hältst du deine Fresse natürlich aus Feigheit.
Schön gesagt.
Aber was mir wichtig war, was das angeht zu erwähnen ist, als ich mich mit einigen Leuten unterhalten habe, am größten Respekt auf jeden Fall an meinen Bruder Kalusha, weißt du, weil der hat das in den falschen Hals bekommen, habe mich mit ihm unterhalten, dann hat er gesagt, wusste ich nicht. Die wissen nicht, dass man im Gazastreifen zwei Optionen hat, diesen Streifen zu verlassen.
Aha.
Einmal Richtung Kugel und einmal Richtung Meer. Die wissen das nicht. Die wussten nicht, dass es für diesen, für einen jemanden im Gaza quasi unmöglich ist, dort überhaupt rauszukommen. Das ist schon so eine Bildungslücke bei denen. Denen ist die Lage im Gaza nicht bekannt. Die können Gaza vom Westjordanland nicht unterscheiden. Die wissen nicht die Unterschiede zwischen Hamas und Fatah. Und die wissen nicht, was da für historische Sachen passiert sind.
Wahnsinn.
Die haben noch nie irgendwas von Balfour-Abkommen gehört. Das wissen die nicht. Das haben die noch niemals gecheckt. Aber die sind trotzdem politisch aufgeklärt. Und das war erschreckend. Dieses Thema ist kompliziert, aber so kompliziert auch nicht. Es gibt mittlerweile Videos auf YouTube, die gehen vielleicht 20, 25 Minuten, da wird dir eigentlich die Historie gut beigebracht.
Mm-mm.
Geht schon, Bruder. Erkundige dich doch mal so ein bisschen. Und dann wirst du mir nicht mehr widersprechen, wenn ich sage, es ist unverhältnismäßig. Okay, gut, Ungerechtigkeit auf der Welt soll überall bekämpft werden, kein Problem.
Ja.
Aber wir können
das
nicht Leben von Leben unterscheiden und sagen, ein Leben ist wertvoller als das andere. Können wir doch nicht machen.
Das stimmt,
geht
voll gesagt, B. Und ich sehe da voll Parallelen, das, was er sagt, wo ich mich auch ein bisschen selber ertappt habe, leicht jetzt, aber ich weiß, wenn ich die Schnauze halten kann oder sollte und nicht so viel weiß, das war damals die Beobachtung am 11. September. Ich bin viel auch auf der Straße mit den Deutschen, rede auch mit den älteren Leuten und ganz viele waren dann ganz krass naiv. Die dachten dann wirklich, wenn Bush nach Afghanistan fährt, bekämpft er Bin Laden. Und das war dann wirklich für die so, die ganze arabische Welt war eine Suppe. Also es war Wahnsinn. Und
ja, ja. Das ist ja noch pauschaler. Aber ich meine jetzt alleine, es gibt viele Leute in Palästina, die keine Hamas-Anhänger sind.
Natürlich.
Es gibt so viele Leute, die wollen das immer so, dieses Thema wollen die so zurechtdrehen, so nach dem Motto, wenn man Israel kritisiert, ja, aber die Hamas, auf deren Charter steht drauf, dass sie Israel auslöschen wollen. Habe ich gesagt, dass ich die Hamas unterstütze? Ich habe jetzt erstmal Israel kritisiert.
Yeah.
Bleib doch mal einfach beim Thema, Bruder.
Ja, yeah, bleib mal beim Thema. Du? Dieser Stempel oder diese Karte, diese Zuweisungen, das ist Quatsch. Weißt du, dass es Israel gelegen kommt, wenn irgendeine scheiß Drecksrakete von der Hamas da durchkommt? Ja. Vergeltungsschläge, los geht's. Von diesen 1000 Raketen, ich will das nicht gutheißen, auf keinen Fall, aber verhältnismäßig. Da wird ja wirklich Straßenzüge weggebombt und da kommt eine selbstgebaute Rakete durch, die eigentlich 99,9% von diesen Patriots weggeballert wird. So.
Ja.
Die kommt dann durch und du siehst dann das Garagentor. Ich schwöre dir, du siehst ein Garagentor, da ist ein schwarzer Punkt und ein kleines Loch drin. Und da denkst du dir, Alter, auf diesen Punkt habt ihr gewartet, um das da platt zu machen? Unverhältnismäßig. Und alle, die da dabei sterben, ich heiße es nicht für gut, mögen die alle im Paradies sein, aber das ist unverhältnismäßig. Die 12 Schulen wurden gerade in Gaza, also nicht irgendwie so, bumm, sondern weg, platt, 12 Schulen. Das Mediengebäude, das ist ein No-Go, das ist ein...
Was ist das Mediengebäude?
Mediengebäude, das sind...
Ach, Medien.
Medien.
Ja.
Das ist ein Gebäude, da sind alle Journalisten drin, alle Medien drin.
Eine Stunde vorher gewarnt, war und dann weggebombt, war?
Weggebombt, in den Boden rein. Das ist eigentlich ein No-Go im Krieg, das macht man nicht. Aber dort, ey, es gibt Aufzeichnungen, wo Blauhelme, ey, die haben schon tausende von Anzeigen gemacht, Blauhelme, wenn ein Blauhelm mit der Kamera zu einem israelischen Soldat geht, die lachen ihn aus, die treten ihm in den Arsch mit, kennst du auch Sachsuch in Berlin, zack, so Helm ausziehen, die schmeißen mit dem Frisbee. Die, ey, die respektieren die Blauhelme nicht.
Ja.
Das ist jetzt kein Spaß. Es gibt Aufzeichnungen, wie die den richtig in den Arsch treten. Und nicht nur eine, ich habe schon mehrere gesehen. Die werden nicht wahrgenommen.
Die Medienberichterstattung ist sehr einseitig auf jeden Fall. Das wird von vielen Leuten hier in Deutschland auch immer mehr und mehr kritisiert, was ich gut finde. Ich kann mich an mein Statement aus dem Jahr 2008 erinnern, als der illegale Angriff auf Palästina stattgefunden hat. Danach war meine Karriere zu Ende. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Keiner ist mehr ans Telefon gegangen, nichts. Ich habe davor schon über den 11. September geredet. Ja, das war schon mal, haben sie gesagt, pass auf. Aber spätestens Israel kritisieren, Jahr 2008, war unmöglich, Bruder. Ich weiß, du hast damals einen Song gemacht, hast Probleme gehabt.
Ja, ich habe Probleme
gehabt. Der ist so schön, einer meiner Lieblingstracks.
Und das ist halt so, muss man jetzt überlegen, überleg mal, wie viele Leute sind heutzutage kritisch dem Thema gegenüber, wie viele waren es im Jahr 2008.
Ja.
Außer mir und dir und zwei andere Leute hat keiner seinen Mund aufgemacht.
Stimmt.
Kann mich auch ganz genau erinnern.
Bruder Herz,
ja. Und deswegen halt, damals war es noch weniger gesellschaftsfähig, solche Sachen in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Und deswegen sieht man ja, positiver Trend ist schon ein bisschen da. Seien wir doch froh, dass wir nicht im Jahre 2008 sind. Weißt du, was ich meine so?
Stimmt wirklich.
So, das ist da auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann schon wieder solche Sachen anhöre, weißt du, dass die Hezbollah irgendwie in Libanon diesen Angriff irgendwie mitbefürwortet hat oder mit durchgeführt hat, dadurch, dass sie Raketen geschossen haben, die dann irgendwo im Meer gelandet sind. Warum erzählst du mir das überhaupt? Die haben Raketen geschossen und sind im Meer gelandet. Okay, Bro. Aber erzähl doch mal auch mal ein bisschen was Kritisches von der anderen Seite. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frau Baumgarten, die dann halt da auf einmal im ZDF gelandet ist, weißt du?
Die Arme, Alter.
Und die hat es mal von der anderen Seite, auch sehr einseitig von der anderen Seite, aber dadurch, dass man nur die andere Seite kannte, war es ja wieder erfrischend.
Ich fand's gut, dass man einfach die andere Seite mal hört.
Ja.
Aber ich selbst, während ich das mir angeschaut habe, dachte ich, die müssen doch jeden Moment den Fernseher abschalten. So weit bin ich schon in meinem Kopf.
Und ich kann die Moderatorin kam auch gar nicht auf die Situation klar. Hast du ja gemerkt?
Ja, ja.
Ne? Die wollte, hey, ja, aber ich werde nervös.
Die wurde ja auch angefeindet. Man hat sich gedacht, warum hat die keine Zivilcourage in ihre Stimmlage genommen und das Thema abgebrochen?
Ja, und ich finde auch...
Also sie sehen das schon als Zivilcourage, wenn einer was anderes sagt, dass man direkt dazwischen gehen muss.
Aber bei Sido zum Beispiel. Sido hat direkt, wo das stattgefunden hat, als, jetzt kann man schon sagen, offiziell eigentlich zurzeit bedeutendster Streaming-Künstler.
Ja,
er hat er hat den Rekord, ne?
Ja,
von über 5 Millionen.
Ja.
Jetzt auf Instagram postet er eine Palästina-Flagge.
Ja.
Daraufhin habe ich dann geschrieben, Lose-Lose-Situation. Weil ich kenne das schon seit Jahren. Du bist neu in diesem Game, lass mir dir was erklären. Wenn du das machst, hat man in den Kommentaren gesehen, die Leute, die pro Israel sind, von denen es unendlich viele hier in Deutschland gibt, manche scheinheilig, manche berechtigt.
Mhm.
Ja? Die sind von dir super enttäuscht als Fan jetzt. Haben sie auch geschrieben. Jetzt stellt man sich das andersrum mal vor. Hätte er eine Israel-Flagge gepostet, was wäre dann? Alle Habibis, Achis und Abis und hast du nicht gesehen, wären jetzt auf einmal von dir enttäuscht gewesen. Recht. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, an und für sich kannst du bei diesem Thema gar nicht gewinnen. Aber trotzdem, was ich begrüßenswert finde, er positioniert sich wenigstens. Mhm. Wenigstens ist er nicht feige und sagt, weißt du was, ich halte mich aus der Nummer raus. Das ist ja auch schon mal etwas. Die Leute sind echt nicht in der Lage, sich zu positionieren, weil sie Angst haben, die ganze Zeit ausgegrenzt zu werden und gebasht zu werden.
Ich denke, du hast vorhin eine gute Sache gesagt, 2008 und 2021. Da liegen jetzt 13 Jahre dazwischen, wa? Ich war nie gut in Mathe.
Ah, mehr Spaß, als du 6 warst.
Du Arschloch. Auf jeden Fall hat sich wirklich viel verändert. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube zu meinen, dass ich weiß, wie man solche Themen ansprechen kann, ohne abgestempelt zu werden.
Ja, ja.
Weil ich selbst in meinen Statements, die ich sage, dreimal wiederhole, ich bin kein Antisemit. Habe ich schon mal gesagt, dass ich kein Antisemit bin? Ich unterstreiche, ich bin kein Antisemit. Hier geht's gar nicht darum. Ich habe doch gar nichts gegen das Volk, um Gottes Willen.
Und das hast du auch toll hinbekommen.
Ich bin einfach für Menschen, ich bin für Frieden. Mhm. Und selbst bei dieser Sache, nachdem ich gesehen habe in der Zeitung, und möge das Kind wirklich im Himmel sein.
Inshallah.
Und die Eltern wirklich Kraft haben und Geduld und Sabir, wie bei uns auch. Aber ein Kind ist umgekommen in Tel Aviv. Und auf der anderen Seite sind in derselben Nacht 42 Kinder umgekommen. Ohne die 33 anderen, ohne die 600 Schwerverletzte. Wir reden hier von, man weiß nicht, ob er ein Bein hat oder nur einen Arm später. Also intensiv, nach einer Nacht, da wo es richtig geballert hat. Da bin ich in die Tankstelle gegangen und habe halt wirklich so die Bild-Zeitung gesehen und da war einfach nur das Kind drauf. Und unten standen dann die ganzen Zahlen von den Palästinensern unter Hamas-Anhängern und das hat mir wehgetan.
Glaube ich dir. Und ich habe wenig Feindbilder massiv.
Und das hat mir wehgetan, weil das könnte meine Tochter sein. Also auf der anderen Seite, eine von diesen 38 Kindern, vergiss mal diese Frauen und Männer, das tut mir auch leid. Vielleicht die, hey Mann, das tut mir leid. Die Kinder, das könnte meine Tochter sein oder von meiner Schwester ihr zukünftiges Kind oder, das könnte unser Kind sein. Und warum ist das nur eine Zahl? Ja.
Das ist nur eine Ziffer für die und deswegen ist es auch nochmal mehr respektabel für dich, da gebe ich dir jetzt Applaus, bevor ich sage. Ich
wollte auch gerade Applaus
geben. Warte, das Ding ist halt, jemand aus deiner Herkunft, ja. Ja, weil das sind deine tatsächlichen Bekannten, Verwandten, deine Blutzugehörigkeit, ja. Das ist deine Kultur, deine Ethnie.
Das kommt noch dazu, ja.
So, das heißt, deine Emotionalität muss normalerweise einen Faktor 100 haben in der Geschichte. Mhm. Ich als Iraner, wenn der Iran angegriffen wird, sage ich dir ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich diese männliche Standhaftigkeit wie du gehabt hätte, mich mit meiner Sonnenbrille im Arnold Schwarzenegger-Modus selbst auf Instagram irgendwie zu posten, wie ich cool und sachlich und dann auch noch ohne Angriffsfläche zu bieten, strategisch, aber trotzdem herzlich ein Statement rüberbringe, was jeder verstehen kann und was sehr wenige missverstehen können.
Voll, Bruder.
Deswegen nochmal auf jeden Fall Respekt, du hast das super gemacht.
Danke, kann dir, ich Bruder. Nur bestätigen, massiv, möchte ich auch nochmal sagen, ich habe das alles von dir verfolgt.
Ich weiß, du hast mir immer
du inszenierst dich nicht selber, du machst keine Promo für andere Sachen, bei dir läuft's. Das finde ich immer gut, lass mich einmal, sag ich mal, lass mich mal ausreden. Das ist mein Trick. Und ich wollte sagen, ich habe alles verfolgt, was du gemacht hast. Das habe ich auch zu B gesagt, auch vorhin auch zu dir. Gerade wie du es gemacht hast, du hattest die jüngeren Zuschauer auch im Kopf, die ganz schnell das dann verwechseln mit gegen Juden was zu haben, weil das Letzte ist, was wir wollen. Du hast es toll gemacht und riesen Respekt,
danke.
Weil ich stelle mir einfach vor, ich wäre in Palästina oder im Iran und sehe, wie in Langwitz alles brennt. Da bist du noch sehr professionell, sehr distanziert und kühl ran. Genau. Nicht kühl, also warmherzig, aber kalkuliert.
Kalkuliert.
Aber das kommt auch mit Lebenserfahrung.
Du hast Respekt,
auch genau, gelernt, das habe ich ja vorhin gesagt. Vergangenheit. Ja. Deswegen habe ich ja wirklich mir gesagt so, komm, was kann ich denn machen? Weil ich bin ja Palästinenser. Und selbst wenn ich keiner bin, würde ich trotzdem auf etwas hinweisen, was mir nicht gefällt. Und ich habe dann wirklich das Handy hingestellt und habe gesagt, komm, für diese, ich glaube, 4 oder 5 verstorbenen, also getöteten Israelis, mache ich 3 Kerzen an. Aber für die Palästinenser zeige ich wenigstens die Zahlen in die Kamera.
Aber ohne
dass
Hass,
ich die du Leute,
hast dich nicht von Hass leiten lassen.
Nein, ich das bin ja ruhig, toll. Bruder, ich bin die Ruhe in Person. Und ich bin die Ruhe in Person, ich hab so viel durch in meinem Leben, Bruder. Und ich sage dir, Wallah, ich war noch nie so erfolgreich wie heute. Ich verkaufe jeden Monat, ich muss diese Zahlen sagen, dass die Leute auch wissen, was auf dem Spiel steht. Ich verkaufe jeden Monat 200.000 Dosen. Ich verkaufe Shishas.
Tabakdosen oder was nur aus
Neugier? Tabakdosen. Ich verkaufe Shishas. Oh, Mast, das ist brutal, was ich verkaufe. Diese Moos-Shishas. Bruder, diese Dönerkette, die wird, also ich sag dir jetzt schon mit Ansage, die wird ganz Deutschland übernehmen, Bruder. Das ist ein System, das ist jeden Tag 300 Meter Schlange, Bruder.
Musik noch erfolgreich.
Meine Musik, ich habe Künstler positioniert. Plus, ich habe so viele Cafés, ich habe das, mir geht's so gut.
Und bist ein Kumpel von Belasch und Boogie?
Das ist ja das Schlimme.
Auch noch. Damit wollte ich jetzt sagen, ich wollte jetzt ganz weit ausholen. Mir geht es momentan wirklich so gut, deswegen muss ich aufpassen, dass ich in den Spiegel gucken kann.
Ja.
Mich interessiert das Geld nicht. Ich war schon immer Antimaterialist. Natürlich habe ich eine Goldkette an, weil ich war schon immer Rap-Fan. Ich wollte mich immer gerne sehen in schönen Sachen und so. Das ist so mein Lifestyle. So. Das gehört zu mir.
Aber du wolltest ein Sprachrohr werden.
Ja, ich will mich locker fühlen, aber ein Rapper ohne Message, jetzt mit Ansage, ich schwöre dir auf meine Mutter und auf alles, was ich habe, ein Rapper ohne Message ist kein Rapper. Rap kommt von Parolen, von Rebellen, von Freiheit. Rap positioniert sich gegen alles, was mit Hass zu tun hat. Rap hat schon immer für Straße gestanden. Rap kommt von der Straße. Rap kommt von den Geschichten, weil einer unschuldig im Knast ist.
Unterdrückten.
Rap kommt von Unterdrückten, von Leuten, die nicht viel haben. Und die Rapper halten ihre Fresse, dann Abstand.
Ja.
Ein Rapper ohne Message ist einfach eine leere Plastikhülle. Und da kann er noch so rumdrippen. Ich schwöre dir auf alles, ein Rapper ohne Message hat keine Seele.
Und er ist für seine Leute da und verarscht sie nicht.
Ja. Abstand also, mit Corona-Maske, bitte.
Also, wenn du Trance machst, Pop machst, Techno, alles klar, Entertainment, let's go. Aber Rap, vergisst nicht, was Leute dafür getan haben. Ihr habt dafür gestochen, gesprüht, ihr habt alles dafür gemacht, um heute da zu stehen, wo ihr seid. Und ihr wusstet damals nicht, wo ihr gestochen und gekämpft habt, ob eure Message irgendwann ankommt, weil ihr wolltet gehört werden. Ihr habt den Wegplatz freigemacht für diese ganzen Spotify-Leute, die sich jetzt die Villen bauen. Alles schön und gut. Wo ist der Respekt? Dann vergisst nicht nur Floyd, auch Palästina. Und wenn morgen im Iran was passiert, dann auch für Iran. Weil Iran ist nirgendwo eingelaufen in diesen letzten 300, 400 oder 500 Jahren. Weißt du, es war Amerika 183 Mal. Also recherchiert ein bisschen.
Und das, guck mal, gutes Beispiel. Zum Beispiel, ich kritisiere die Corona-Maßnahmen permanent. Mhm. Das ist so eine Sache zum Beispiel, da sind die Leute noch schweigsamer als bei kriegerischen Konflikten. So. Auf der anderen Seite darf man in diesen ganzen Diskussionen nicht vergessen, wir haben es hier nicht mit einer homogenen Meinung zu tun. Das bedeutet, wenn du mal guckst zum Beispiel, wenn ich den Maßnahmen gegenüber kritisch stehe, wenn ich auf Instagram oder auf Twitter unterwegs bin, ja, dann ist es eine Minderheitsmeinung. Kommt einem so vor. Mhm. Weil diese Welt existiert nicht. Es ist eine Illusion. Ja? Auf der anderen Seite kenne ich kaum jemanden in meinem Privatkreis, Bekanntenkreis oder entfernteren Freundeskreis, der nicht kritisch ist.
Geil, ich finde, du hast recht. Ja.
So, das heißt, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Illusion und Realität. Und bei Kriegsgeschichten ist es genau dasselbe. Man vergisst oft, es ist kein Konflikt des Volkes. Es ist ein Konflikt der Geldelite und der Medien. Und es wird den Leuten super als diesen Film verkauft. Es ist ein Film. Denn letztendlich, wenn man auf das Volk achten würde, wie du gerade gesagt hast, diese israelische Familie, die diese drei Babys begräbt, Kinder begräbt, die haben das gleiche Leid wie die Palästinenser.
Genau gesagt.
Die fühlen dasselbe, die haben denselben Konflikt, die haben denselben Drang und denselben, dieselbe, die haben...
Ambition.
Nein, die haben... das gleiche Bedürfnis, ein friedliches Leben führen zu wollen.
Voll, natürlich.
Das unterscheidet die nicht. Ja. Wenn du die Leute auf der Straße fragen würdest, wärst du zufrieden, wenn morgen Krieg und Konflikt in deiner Zone zu Ende wären und du könntest friedlich leben, hättest keine Angst, eine Rakete auf den Kopf zu bekommen. Beide Seiten würden doch nicht sagen, nein, ich bin Rambo-Film aufgewachsen, ich möchte gerne Granaten werfen. Das ist ein fabrizierter Konflikt.
Genau.
Und die Menschheit muss endlich aufhören, sich diese Filme andrehen zu lassen und dann kann man da auch was machen.
Da hat B vollkommen recht. Das habe ich ganz oft in den letzten Jahren auch beobachtet. Einfach auch diese Mentalität. Kreuzberger Weddinger, Langwitzer. Am Gesundbrunnenzentrum in deinem Kiez hat einer, mein Patenkind, ist 10, die Mädchen hinterhergepfiffen, wollte sie angrapschen. Ich will ihn verprügeln. Ich rufe massiv an, sag so, hey, bei euch da im Bezirk. Ja, ach, ich komm vorbei, wir schnappen ihn, wir mögen ihn auch nicht. Aber die Mentalität, einfach mal nach Wedding zu fahren und den ganzen Block von diesen Kinderbegrabscher wegzubomben, dann streue ich den nächsten Hass.
Ist nicht ganz akkurat, aber verständlich, was du meinst. Mhm. Nur, das ist ein organischer Konflikt.
Erklär mir
das. Dein Konflikt in Wedding findet wirklich aus Zufall statt. Dieser Konflikt dort findet nicht aus Zufall statt.
Auch wieder.
Verstehst du, was ich meine? Da stehen halt einfach sehr, sehr viele politische Sachen. Seit 1800 hast du nicht gesehen. Seit dem Ersten Weltkrieg, seitdem die Araber sich gegen die Osmanen mit den Briten gestellt haben, bis zum Jahre 2021.
Das war ein richtiger Plan.
Verstehst du, was ich meine?
Engländer, Franzosen, teile und herrsche. Darüber gibt es auch ein Buch.
Genau.
Und das ist ja systematisch, mathematisch geplant. Du siehst ja, die arabischen Länder sind die einzigen Länder der Welt mit den afrikanischen Ländern zusammen, wo wirklich mit dem Lineal alles gezogen wird.
Mit dem was?
Linear. Du siehst ja wirklich an der... Deutschland ist ja so. Weil keiner dir sagt, hier oder da. Aber dort siehst du ja wirklich, da wurde alles mit dem Lineal gezogen. Guck mal die afrikanische Landkarte an. Da siehst du wirklich alles mit dem Lineal gezogen. Zack, zack. Alles ganz gerade Flächen.
Das ist wirklich so.
Warum? Weil sie sich gesagt haben, okay, die leben jetzt mit denen, das gehört jetzt den Holländern, das gehört jetzt den Engländern, Kolonie halt. Und in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, das und das, wurde ja auch damals das Lineal benutzt. Und da wurden ganz viele Völker auch den anderen Völkern entrissen. Das bedeutet, ganz viele Kulturen leben zum Beispiel heute im Irak, wo du sagst, so eigentlich hatten wir damals einen eigenen ein eigenes kleines Land, aber das ist jetzt komplett über das Lineal drüber so. Deswegen leben in Irak zum Beispiel, Saddam Hussein hatte ja auch voll die Kopfschmerzen, er kam damit gar nicht klar. Deswegen hat er die harte Hand gehabt, dass er mit jedem schlecht war um denen zu zeigen, so, hier muss ein Führer herrschen. Ja. So, so viele verschiedene ethnische und kulturelle Unterschiede. So kleinere Gruppierungen, das, die einfach unter das Lineal kamen. Mhm. Und das ist halt ein großes Problem, was damals schon geschah, was man halt jetzt nicht mehr lösen kann.
Das sind halt, deswegen sage ich, das sind keine organischen Geschichten. Genau. Wenn du jetzt irgendwo reingehst zum Beispiel und sagst, du pass auf, dieses Land hier, das möchten wir besetzen, ist ja eine Besatzungszone gewesen. Teilweise kann man immer noch sagen, eine Besatzungszone. Wenn du dort jetzt reingehst und sagst, wir haben da wirklich eine gezielte Taktik. Die Taktik wäre zum Beispiel, dem Volk, was dort lebt, die Arbeit zu verweigern. Das heißt, du darfst hier nicht arbeiten, aber im Nachbarland darfst du. Mhm. Dann geht er dahin. Das heißt, du hast ihn ja hinterhältig dorthin gebracht. Er darf da nicht arbeiten, wie soll er existieren? Auf der anderen Seite, wenn du so viel Geld und Reichtum hast, Ländereien zu nehmen, sie zu kaufen und weißt ganz genau, du wirst sie aber nicht im Handel mal wieder zurückgeben, sondern du wirst es behalten. Dann sind es halt alles Taktik. Deswegen sage ich, es sind keine organischen Geschichten, das war ein Plan dahinter und die Bevölkerung weiß davon ja auch teilweise gar nichts. Das ist genauso wie dieses Aufhetzen der Iraner gegen die Juden. Da wo zum Beispiel so ein Benjamin Schnee die ganze Zeit Iraner bei mir betont, wenn es um Antisemitismus geht. Ja?
Fitner Benny.
So, das ist halt darum, das Problem bei der ganzen Sache ist, historisch gesehen werden so viele Faktoren einfach mal ignoriert. Mhm. Wer hat denn die Juden aus Babylon befreit, mein Bruder? Wer war das denn? War das nicht König Cyrus the Great in der Bibel, der einzige, der fast einen Prophetenstatus hat, weil er the Great genannt wird. Kurosch der Große, der König von Persien, hat er nicht aus jahrhundertelanger Gefangenschaft und Sklaverei das jüdische Volk befreit und hat ihnen die Freiheit geschenkt? Wo ist denn dann dieser Teil der Historie, der weggeschwiegen wird? Mhm. Deswegen sage ich ja, es gab so oft schon diese kulturelle Zusammenarbeit und das friedliche Nebeneinander gab es auch dort im Westjordanland, in Palästina, in Gaza und so weiter, gab es schon immer. Es gibt halt schmierige Arschlöcher im Hintergrund und die gibt es überall. Die möchten gerne, dass diese friedliche Zusammenarbeit und das Zusammenleben der Völker nicht stattfindet. Und die tun da Sachen dafür, um das zu unterbinden, machen sich die Taschen gerne mal auch damit voll und behalten Macht. Und das ist ein großes Problem auf dieser Erde. Das ist nicht in diesem Punkt, wo du herkommst, ein exklusives Problem. Aber ich würde behaupten, weil viele Leute gerne wegsehen bei Palästina.
Voll.
Wenn wir, ganz ehrlich mal, als Menschheit, scheiß mal auf diese Jude, Schwarz-Weiß, Moslem, keine Ahnung. Wir als Menschheit, wenn wir Gaza, Palästina, diesen Krisenherd nicht unter Kontrolle bekommen, dann haben wir ein großes Problem, global Weltfrieden zu bekommen irgendwann mal. Das ist meine Ansicht. Ich glaube, alles steht und fällt auf dieser Zone dort. Wenn wir das unter Kontrolle bekommen, haben wir ein großes Geschwür von der Menschheit haben wir weg.
Es ist da auch in so Prophezeiungen, sagen die auch, wenn das heilige Land brennt, ist, jetzt will ich nicht mehr drauf eingehen. Ja, und das ist, kann das nur bestätigen. Und oft wird dann halt was wie Religion oder Werte vorgetäuscht. Die Leute, die Fäden ziehen, die denken ganz anders und denken oft schon wie in ein Aquarium, wo wir den Kindern sagen, guck mal, hier sind Goldfische und Piranha. Ach, die sind ja friedlich, sagen Massive und Belasch den Kindern. Wir wissen, in 4 Wochen ist die Hölle los. Und oft sind ja die Strukturen schon so angelegt, um diese Fundamente zu machen.
Diese ganze Glaubensgeschichte ist total überbewertet. Insgesamt, finde ich, menschlich gesehen.
Mhm. Weißt kannst du mir noch was erklären, Bill?
Guck mal, Bruder, du kannst doch auch, Alter, ein Jude sein, ein Gläubiger, orthodoxer, gefestigter, respektabler. Du hältst dich an alle Punkte dieses Glaubens. Auf der anderen Seite kannst du auch ein Muslim sein. Du kannst zum Beispiel 5-mal am Tag beten. Du kannst einen Prozentteil deines Geldes an die Armen spenden. Du kannst auch gerne nach Mekka fahren. Du kannst diese ganzen Geschichten alle machen und dann gehst du nach Hause und missbrauchst ein Kind.
Ja. Hat Belasch mal gerappt, mein Bruder?
Gibt es doch, oder? Gibt es doch. Gibt es doch ohne Ende. Gibt es in jedem Land. Deswegen, derjenige, der sich an alle förmlichen Regeln hält, aber die menschlichen Regeln missachtet, hat sowieso keine Grundlage, auf dieses Paradies einen Anspruch zu erheben.
Top Mann, der B.
Also interessiert es doch auch nicht, was du bist oder also von der Ethnie, von deiner Religion. Es kommt doch drauf an, wer du bist, Bruder. Was machst du
in deinem Leben? Es ist nicht, wer du kommst, was du machst, Baby. Ich wundere mich die ganze Zeit, für mich bist du der Prinz aus Persien. Gab es da schon mal vor dir einen oder was?
Ja, mein Onkel Kudosch, der die Juden befreit hat. Grüße auf jeden Fall. Okay, Bruderherz, dieses Thema, wir haben da, was das angeht, ja, man möchte nicht eine Partei sag ich mal, man möchte nicht exklusiv so wirken, als hätte man sich entschieden, das sind die Guten, das sind die Bösen. Das versuchen wir so gut wie möglich immer den Leuten auch zu erzählen. Natürlich. Menschen sind Menschen, weißt du, alle haben Ängste, Nöte, weißt du, keiner von uns ist Antisemit.
Egal, ob der andere mehr zu essen hat als der andere, der kann genauso Angst haben, weil er hat ja auch dann in diesem Punkt mehr zu verlieren. Also es ist einfach nur von Mensch zu Mensch einfach auf etwas aufmerksam machen, wo Unrecht ist. Und das denke ich, dass wir heutzutage darüber debattieren können, ohne direkt die Karte gezogen zu bekommen, dass man Antisemit ist. Man distanziert sich davon und immer wieder, man ist es einfach nicht. Es geht wirklich nur von Mensch zu Mensch.
Richtig. Und wenn ihr da draußen keine Antisemiten sein wollt, dann ist das ein sehr, 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 sehr löblicher Ansatz. Da würde ich euch jeden Einzelnen auch empfehlen, bitte keinen Anti-Arabismus an den Tag zu legen.
Genau.
Weil es per Definition auch Antisemitismus sind, weil diese Völker Semiten sind. Ja. Also dementsprechend gibt es auch viel Anti-Arabismus da draußen, viel gegen die Araber, da diese einseitige Berichterstattung, Rassismus. Wir kennen es seit dem 11. September 2001, wenn wir alleine mal fliegen wollten, hatten unsere Eltern alle immer zwei Augen und eine Hand am Maschinengewehr. Verstehst du, was ich meine? Wir haben das alles erlebt. Ja. Deswegen, Antisemitismus ist eine Sache, von der wir uns alle verabschieden sollten. Das beinhaltet auch Anti-Arabismus. Mhm, genau. Und das ist das, was die Leute da draußen endlich mal beherzigen sollten.
Voll, hast du gut gesagt.
So, dann sind wir jetzt, glaube ich, was das angeht, von diesem Thema weg.
Yes. Ne?
Reicht, oder?
Sind wir raus aus der Sache.
Ist eine schwierige Nummer, ne? Liegt schwer im Magen.
Es ist eigentlich eine Nummer, wo du die ganze Zeit so im Magen hast und gerne darüber reden willst, aber du hast halt keine Plattformen, um darüber zu reden. Und diese Plattformen, wo die darüber reden wollen, wollen sie dich eigentlich nur befragen und dann hast du ja schon verloren. Mhm. Mir geht es ja nicht darum. Ich habe ein Interview gehabt mit einer renommierten Zeitung. Ich habe eine Lady am Telefon gehabt, die halbe Stunde mit mir über Palästin und diese Debatte unten geredet hat. Und ey, die war so einfühlsam. Die hat gesagt, Krieg ist nicht schön und meine Oma war da und das so. Ich dachte mir, wow, mit der führe ich jetzt ein Interview. Und dann fing das Interview an. Und die erste Frage, die kam, war, ja, mir ist vorgekommen, auf deiner Instagram-Seite wird sehr einseitig berichtet. Man könnte ja glatt denken, dass in Israel kein Krieg ist. Da habe ich gesagt, was bitte?
Schön in die Falle gelockt.
Ja, und dann habe ich gesagt, was bitte? Da hat sie gesagt, ja, man könnte ja glatt denken, dass Israel keine Opfer hat oder dass die nichts mit Krieg zu tun haben. So. Die leiden doch genauso. Auf einmal war das umgekehrt, weil ich wollte mich eigentlich in diesem Interview erklären, aber ich wollte mich nicht von Sachen, die ich gepostet habe oder gemacht habe, distanzieren müssen und so. Das war dann für mich kein Interview.
Das war eine Verhörsituation.
Ja, ich habe dann abgebrochen. Ja, weil zu diesem Thema dich zu jeder Frage dann irgendwie zu distanzieren müssen und so, das macht mir keinen Spaß. Nein. Das ist doch Quatsch.
Was ich gerne mal wissen würde, war das nach deinem Posting mit den Kerzen?
Ja.
Also sogar das hast du, also du hast gepostet.
Ich habe viele Fernsehanfragen bekommen, Printanfragen, das und das.
Ich meine, in Bezug auf die israelischen Toten, hattest du gesagt, hast du dich ja auch positioniert, hast du gesagt, auch die beziehen wir ein.
Ja. Unser Gebet. Ich glaube, die meint jetzt nicht meine Timeline, ich glaube, die meint im Speziellen meine Storys.
Ach so, okay, alles klar.
Also so, ey, da war sogar eine Sache in meinen Storys drin, wo ich im Nachhinein, ich habe sehr viel mit Leuten aus Tel Aviv geschrieben und so, die mir wirklich gebeichtet haben, dass sie die Regierung nicht gut finden und das, was da passiert, tut denen leid und 1, 2, 3. Aber diese 1, 2 Postings, wo ein Israeli das oder das sagt, das wäre schön, wenn ich das lösche, weil das ist nicht deren Meinung und auch nicht ihrer Familie. Wir sind nicht so in Tel Aviv. Da habe ich gesagt, ey, auf meinen Kopf, ich lösche es. Ja. Ich habe es direkt gelöscht und habe mich bei ihr 2 Minuten lang in einer Sprachnotiz entschuldigt, dass ich darauf nicht aufmerksam machen wollte, dass Leute auf euch aggressiv werden, sondern einfach nur, ich wollte eine Meinung dazu wissen, weil ich immer ein Fragezeichen mache. Warum passiert sowas? Weißt du? Also so Siedler, das ist mein Haus zum Beispiel.
Oder mich macht es immer wahnsinnig stolz, weil ich hatte auch mit Antisemitismusvorwürfen zu kämpfen. Habe wahrscheinlich deswegen auch meinen MTV-Job verloren, was nicht schlimm ist. Und dann ganz krass, dann finde ich ganz schön, wenn ich so Screenshots bekomme von Brüdern, die den Real Talk von mir und B gucken und sagen, ey, ich bin Jude oder mein Vater ist Israeli, ich feiere euch, ihr
habt recht. Ist doch super.
Kriegen wir ohne Ende.
Ja, finde ich voll geil, freue ich mich immer voll,
B. Ganz ehrlich, B, ist doch, warum machen wir Rap? Rap ist nicht für eine gewisse Gruppierung oder für irgendwelche Rassen oder Menschen, das ist ja für alle.
Ja.
Also Rap, ich mache Rap, jeden Song, den ich mache, sogar wenn ich erwähne, ich bin Araber, Ich freue mich, wenn das ein Jude hört. Also,
ein Fan hat sich letztens bei mir bedankt, weil er sagt, durch meine Musik wurde ihm Anfang der 2000er klar, was für uns selbstverständlich war, dass verschiedene Rassen auch befreundet sein können. Ja, und ich denke mir oft auch, das Beispiel allein, wie wir stehen, sind wir eigentlich weniger oder genauso, und ich sage eher weniger rassistisch als andere Sparten oder Gruppen.
Guck doch mal in die Politik. Ja. Warte mal, hier pauschal für Cem Özdemir. Hier, bitteschön. Da.
Ja, eklig. Ja, allein, ich wollte noch sagen, wie wir stehen. Alleine, also, wenn man uns sieht, einer aus Palästina, Bruder, Persien, Deutschland.
Ich muss echt dazu sagen, Cem Özdemir, der war selbst zweimal bei mir zu Hause. Meine Mutter hat ihn zweimal bekocht und ich habe mich außerhalb von meinem Zuhause zwei, dreimal mit ihm getroffen. Also wir kennen uns sehr gut, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber er müsste sich am besten daran erinnern, dass unsere Mütter ihre Kinder mehr lieben.
Das ist so ein ekliger Satz.
Also, dass unsere Mütter genauso lieben wie eure Mütter. Also, so, da gibt es gar keine Unterschiede. Und deswegen habe ich einen Satz bei meinem neuen Lied, wo ich sage, ey, Cem, arabische Mütter lieben ihre Kinder genauso wie ihr. Ja, ich sage ihr, weil er irgendwie gar nicht mehr zu uns gehören will.
Ja.
Weil, wenn du mit ihm türkisch redest, er antwortet dir auf Französisch. Weißt du, so,
weil ich mache massiv zur Strafe. Du hast ihn zweimal eingeladen. Du hast ihn zweimal eingeladen. Deine Mama hat gekocht. Das dritte Mal lade ich ihn ein, lass meine Frau kochen. Und deutsche Frauen haben früher gekocht wie Mutti. Heute saufen sie wie Fadi. Zur Strafe muss er dann ja, essen.
Er will in diesem Punkt dann ein... Der sagt dann im Nachhinein, ist ja nur ein Zitat gewesen. Aber ist Quatsch. Zitat hin oder her. Diesen Slogan brauchst du gar nicht zu benutzen am Brandenburger Tor, und diesen Beifall hast du dir abgeholt.
Oder auch,
das ist so, auf jeden Fall. Genau. Ey, ganz ehrlich, das ist ja noch problematischer, finde ich.
Ja.
Was heißt denn da bitte schön, es ist nur ein Zitat? Es ist ein Zitat.
Kannst du auch Hitler zitieren?
Ist, was ist ja, das für ein Quatsch? Aber vor allem, es ist ein Zitat von Golda Meir.
Ja.
Weißt du, die ist sogar unter den Juden dafür bekannt, dass sie anti-arabische Siedlungspolitik betrieben hat. Die Frau hatte nicht umsonst den Spitznamen The Iron Lady, weil sie einfach eisenhart durchgegriffen hat gegenüber den Palästinenser. Du zitierst auch noch so eine Person, in dem Augenblick machst du die Sache doppelt so scheiße. Deswegen haben die Leute mich damals angeschrieben, wo ich das gepostet hatte. Das ist aus dem Kontext gerissen. Das ist ein Zitat. Das ist nicht aus dem Kontext gerissen, mein Bruder. Das ist genau das, was es nach außen hin sein soll. Ein Zitat von Golda Meir, was damals schon problematisch war, was heutzutage im Jahre 2021 in Bezug auf diesen Konflikt 0% eine Berechtigung hat, auf dieser Bühne dort stattzufinden, 0% eine Berechtigung hat, sich Applaus abzuholen. Und es hat 100% Berechtigung, kritisiert zu werden.
Genau.
Und das ist nun mal so. Aber wenn die Leute das nicht begreifen wollen und dann wieder mit Antisemitismus kommen, ja, ihr habt recht, es ist Antisemitismus gegenüber den Araber. Ja,
und das ist hat B nur recht, das ist in Deutschland voll der Faktor, genau. Das kannst du voll durchziehen und man kann nichts machen. Und ich finde dann auch ganz krass, auch wenn du so siehst, wenn zu Karl Lagerfeld, der ist tot, man soll eigentlich über Tote nicht schlecht reden, aber wie offensichtlich dann auch diese Klischees bedienen. Er sagte kurz vor seinem Tod, wie konnte Deutschland, er hat 2 Millionen, sag ich mal,
genau, hab ich auch
so gesagt, Muslime ins Land lassen, und Leuten, die wir im Dritten Reich bekämpft haben, damit die Heimat zum zweiten Mal kaputt machen. Also, ey, Dicker, da dachte ich, das ist aber krass.
Ah, es gibt viel Quatsch, Bruder.
Ja, auf jeden Fall. Einigen wir uns darauf, dass es ein kompliziertes, ekliges Spiel ist, auf jeden Fall. Und die guten Leute, die sind sehr, sehr aktiv. Wir haben, finde ich, eine Kurve nach oben. Man kann besser diskutieren.
Super, ey, ich habe so alles cool viele... Gesehen. So viele Briefe bekomme ich. Also, ich nenne die Briefe, weil es ist ja das Neue. Und da schreiben wirklich Deutsche, die wirklich ein Abonnement haben bei der Bild, die schreiben mir wirklich so, wow, du hast meine Augen geöffnet. Ich habe mal kurz nachrecherchiert.
Ja.
Ist ja echt wild. Ist krass. Also, so, ich schreibe dann auch mit denen, ey, ich wollte dir nicht zwanghaft die Augen öffnen, aber es wäre schön, wenn man über alles recherchiert. Über alles. Ja, so. Weil Bild hat in ihren 5 Grundsäulen für Medien und Journalismus, haben die auf Punkt 2 Israel und auf Punkt 3 haben sie Amerika. Da kannst du nichts Negatives sagen.
Meine Mama hat immer gesagt, früher im Kiosk, die Bild musst du so lesen, weil wenn du so liest, fließt das Blut raus.
Geil. Ja. Das war geil. Ja, meine Brüder.
Und dein Kollabo-Album mit Manuelsen, mein Bruder, jetzt um mal wirklich von dem Thema langsam wegzukommen, was aber sehr wichtig war, musste man mal erklären. Ja. Das kommt im September raus, ne?
Ja, September, genau.
Und dein Dönerladen hat schon aufgemacht?
Der hat aufgemacht.
Den in welcher Stadt?
Frankfurt.
Frankfurt, ja. Genau.
Dicker, 1 Kilometer Schlange. Herzlichen Glückwunsch, Baby. Was hast du reingemacht im Döner?
Einfach nur einen guten Döner außerhalb von Berlin. Das ist ja ein großes Problem in Deutschland.
Ja.
Das ist ja, du denkst jetzt, was labert der? Döner gibt's ja an jeder Ecke. Aber außerhalb von Berlin bekommst du natürlich mit viel Wissenschaft und wo kann man gut essen und so, bekommst du natürlich irgendwo einen guten Döner. Aber das spezielle Berliner Ding bekommst du nicht, dass die Soße auf das Brot muss. Zum Beispiel jetzt, sind wir mal beim Brot. Wir waren bei 5 verschiedenen Brotbäckern. Wir waren bei 5 verschiedenen Brotbäckern in Frankfurt. Und jeder sollte uns dieses spezielle Brot machen. Eins war zu fluffig, eins war zu süß, eins war zu dünn. Da habe ich mir gedacht, selbst das Brot musst du aus Berlin holen. Wir haben das Brot aus Berlin, die Soßen aus Berlin, das Fleisch aus Berlin, aus einem Familienbetrieb. Also kein Großhändler, sondern da, wo wir genau wissen, da ist mehr Fleischanteil drin. Und selbst das Hackfleisch, was benutzt wird, dass das alles dann zusammenklebt, ist ja der spezielle Döner, hat mehr Kafta-Anteil, dass du einen richtigen Fleischbiss hast. Mhm. Das bedeutet, es hat mehr Fleischanteil, es hat mehr Fleischgeschmack. Und diese speziellen Soßen, wie wir das dann machen, wie wir das Rotkraut einlegen und so, plus dieses Franchise-Gefühl, dass Kinder halt einen Kinderdöner bekommen, dieser Löwe, dieses, was halt im Kopf stecken bleibt, dieses amerikanische Prinzip, gab's halt noch nicht. Ey Bruder, du hast in Deutschland hast du McDonald's, du hast Burger King, du hast Nordsee, du hast KFC. Ja.
Du hast recht, auch damals, die 80er Jahre, mein Papa hat mir immer nach dem Training...
Mal, er sagt, du hast dies, du hast das, er sagt, du hast recht.
Ja, diese UFOs auch, das war immer voll das Ritual bei McDonald's, so ein UFO zu bekommen und so, das habe ich auch gesehen.
Das Ding ist, du hast so viele
Fast... RZA hat das verkackt aber, Bruder.
Ja, voll, ich habe das
mitbekommen. Diese Spielsachen, die sie da, die will keiner haben.
Hey, auf jeden Fall habe ich versucht, mir das alles anzuschauen und wenn du in Leipzig bist oder in Bochum, wenn du ins McDrive reingehst und einen Double Cheeseburger bestellst, wenn er frisch ist, schmeckt er überall gleich, er muss überall gleich schmecken. Wenn du rausfährst aus Berlin, sagen wir mal nach Dresden oder nach München oder nach Frankfurt oder nach Saarbrücken, stell dir vor, du siehst irgendwo einen Babas Döner und weißt, Menü Nummer 1 schmeckt überall gleich. Die Currywurst mit Pommes schmeckt überall gleich. Das schmeckt überall gleich. Speziell natürlich auf Dürüm und Döner und Dönerteller und so. Aber stell dir vor, Fastfood Nummer 1 in Deutschland ist 15 Mal so stark wie McDonald's, Döner, aber es gibt kein Franchise.
Ja. Schlau gesagt.
Und dafür habe ich ein Jahr lang hingearbeitet und dann diese geilen Werbungen gemacht, die ich gemacht habe. Ich tanze da fast Moonwalk mit dem Döner. Das hat halt so eine Runde gemacht, dass die Leute jetzt wirklich mir die Tür einrennen, um Franchise zu machen. Aber die ersten 4 Läden mache ich alleine.
Franchise musst du mir ganz kurz erklären. Franchise, oft, ich weiß, was das bedeutet, aber im Prinzip, das gab es noch nicht so mit diesen Menüs und auch richtig eine Marke. Genau. Aber Franchise gab es doch schon. Balle oder so ist doch auch Franchise im Prinzip,
Berliner
oder?
Berliner Raum.
Stimmt, eine.
Wir haben es hier mit türkischer Community zu tun.
Stimmt,
türkische Community bedeutet, wenn die ein Dönerladen gut läuft, dann kann mal der Schwager in diesem Ortsteil einen aufmachen und der Sohn von der Tochter da in diesem Ortsteil, aber dann ist wieder Stopp. Ich will das eher so machen. Also ich mache selbst, in Frankfurt haben wir jetzt die ersten auf. In 3 Monaten ist in Köln, dann Hamburg, dann München, dann Berlin, Flagship Store, also richtig dann Monster-Ding. Und dann gehen wir ins Franchise, weil wir dann schon die gewissen Bilanzen und die Zahlen haben. Und das ist gerade Wahnsinn, weil wir haben einen Ansturm für Franchise-Interessenten plus einen Ansturm auf den Döner an sich, weil das in Verbindung mit dieser Werbung, die ich mache und wie ich hinter diesem Produkt stehe, seit dem Tabak und so, man weiß, man bekommt von mir pure Qualität, dass die Leute mir wirklich zuhören. Und zuhören bedeutet, dass sie erstmal hingehen und probieren. Und danach glauben sie mir. Es ist der beste Döner.
Ich werde es probieren.
Viel Erfolg.
An diesem Tisch will auch nicht gelungen. Ich muss unbedingt was wissen. Du hast aber ein Wedding auch schon einladen. Da ist auch der Löwe drauf. Natürlich. Da war ich leider noch, ich bin einmal sogar vorbeigefahren. Jetzt erklär mir mal, da gibt es aber, glaube ich, nur Zeck-Plus-Produkte und Shisha, ne?
Das ist der Almassiver Café. Das ist ein riesiges Café mit fast, was weiß ich, da passen 300 Leute rein. Das ist ein Riesencafé. Mhm. Und da musst du auf jeden Fall mal hinkommen. Das kann ich dir nicht erklären. Das ist so, man hat Räumlichkeiten, wo wirklich die Hosen von Anthony Joshua hängen, die Boxhandschuhe von Floyd Mayweather. Ich habe da wirklich alles, Messi-Trikot mit Original. Man hat da richtig so ein Imperium für Fußballer, ein Imperium für Leute, die gerne in einer Lounge sitzen. Dann hast du vorne einen Kartenbereich für Männer, die gerne Karten spielen und draußen hast du halt eine Monster-Terrasse.
Hauptsache ist es so gemütlich wie das Café von unserem Bruder Aschraf Brandon. Das war das erste Café, wo es ein Eiweiß gab.
Genau.
Respekt an Aschraf. Erstmal liebe Grüße. Und an den besten Eiweiß der Welt von unserem Bruder Matthias Clemens.
Der Matthias.
That's a pump, baby. Check plus. Das war sehr gemütlich damals.
Das voll. Ja, so viel dazu.
Aber Musik. Es klingt sehr gut auf jeden Fall. Ja. Das könnte was werden.
Ich wollte gerade schon sagen, du tust mir leid, du wirst ihn nie probieren.
Vielleicht mache ich für dich eine Ausnahme.
Du hast letztes Jahr, hast du gesagt, 5 Mal?
5, 6 Mal habe ich Fleisch gegessen.
Ah, du machst schon so speziell, wenn was Gutes ist, probierst du.
Du, ich sag mal so, meistens zum Geburtstag und so, iranisches Restaurant, die Familie sitzt zusammen. Da willst du jetzt nicht der Partypupa sein und das schmeckt ja auch lecker.
Ja, ja, natürlich.
Es ist, also bei Al-Massiva-Döner sage ich dir jetzt schon mal zu. Okay? Nur für dich, mein Bruder. Nur für dich.
Top, top, Bruder.
Da bringe ich mich jetzt in die Probleme wieder mit der Peter, aber für dich mal. Ja, ist geil auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das hat auch Hand und Fuß. Bist auch kein dummer Mensch. Ich wette, das geht auf jeden Fall steil durch die Decke.
Top.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Danke dir. Freut
mich. Und das Kollabo-Album, das kommt im September raus.
September.
Singlemäßig jetzt demnächst.
Singlemäßig Videos. Kommt jetzt in 2 Wochen. In 1,5 Wochen kommt die nächste Single, die heißt Heimatland. Mhm. Und ist auch speziell zum... passt zum Stuff von momentan so.
Ist es dieser wunderschöne Song, habe ich schon 2 kurze Auszüge von gesehen. Mann, das ist sehr deep und das war sehr überfallastiendes Thema.
Ja, ja, genau.
Ist es das, was du letzten Wochen immer postest?
Nein, nein.
Diese Auszüge, ganz deep,
nein,
aber.
Nein, nein, das kommt heute raus.
Ah, schöner
Das kommt Track. Heute um 18 Uhr raus mit Jürgen Totenhöfer.
Ich bin ein Fan, du weißt.
Da, ja. Ach, Totenhöfer rappt auch.
Was heißt das? Rappt er jetzt, oder? Ich schieb's mal eher auf Gesang. Er hat die Gitarre in der Hand und trifft auf jeden Fall die Töne. Also lasst euch überraschen. Das Video ist auch sehr schön geworden.
So der Everlast aus Wedding sozusagen.
Ja, geil. MC Totenhöfer wäre doch auch mal nicht schlecht, ne?
Ja, mal gucken, gespielt. Alter, der ist jetzt 80 geworden.
Ja, es geht immer noch. Im hohen Alter ist man noch aktiv heute.
Der ist sehr
aktiv.
60 zu jung, 80, okay. Ja, geil. Ich muss auch an der Stelle sagen, vielleicht ist es vorhin, als die Kameras nicht aus waren, ich höre meistens meine Leute, aber ich höre immer, also es gibt bestimmt immer ein Jahr so ein Massivlied, was immer läuft. Falastin-Lied finde ich toll. Bruderherz, Ghetto, aber auch wenn ich unsere alten Sachen jetzt sprechen die Waffen. Oder es gibt ein Remix
von
das geile Mixtape, das leider oft fragen Fans, wo ist das? Wir kriegen riesen Ärger, wenn wir dieses Mixtape auf den Markt bringen, nur Ami-Beats. Und der Bruder Massiv und ich haben auf dem Scott Storch Beat, glaube ich, von Fat Joe Lean Back.
Ey, das war geil.
Meine Atzen wollen nicht chillen, sie rauchen Bomben und Pillen. Hauen dich ohne zu killen. Schon ein Bein. Dann klatschen wir immer. Da rappst du so richtig lustig.
Ey, der kann sich an alles erinnern. Wahnsinn.
Es ist Massiv, der das Ghetto präsentiert und mit der Bass-Klick bei euch einmarschiert.
Jawohl. Krass. Yes. Dieses Vokabular habe ich auseinandergenommen. Einmarschiert. Variiert.
Das, aber, das kommt einem so vor, als wenn es ein altes Leben gewesen wäre, oder? Das ist jetzt so lange schon her. Als du das erste Mal bei mir in Kreuzberg auf der Couch gesessen hast, in meinem Nicht-Studio, sondern zu Hause.
Geil. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, da hat mich Peter so angeguckt, was meint er?
Erzähl noch mal, bitte.
Ich hab vorhin gesagt, so, wo ich nach Berlin kam.
Kulturschock.
Ich war in Wedding nur Araber Kanaken, war für mich wow, geile Welt. Auf einmal gehe ich zu Lima. Und der hat mich an Orte gebracht, wo auf einmal nichts mit Kanaken zu tun hat. Und auf einmal irgendwann, egal wo er mich hingebracht hat, es war immer so anti-kanakisch so. Also vom, wenn du es vergleichst zu Wedding. So.
Ja.
Und auf einmal gehe ich das erste Mal nach Kreuzberg zu Bela. Er hat so das Pali-Ding an. Und so, ich habe mich zum ersten Mal so...
Hast du aufgenommen von meinem Agro-Berlin-Album, was Bela produziert hat?
Genau, ja, ja.
Das war hier genau auf der anderen
Straße. Da hast du während der Aufnahme auch das Ding angehabt.
Ja. Es gibt ein legendäres Foto von uns. Ich habe einen Ziehvater, Grüße an dich. Sagt mein Papa selbst, mein Leiblicher ist mein Ziehpapa Togai. Und der hat einen Arm. Und da gibt's so ein
Juice kenn
Bild, kennst du ich das kenn Bild?
Ihn.
Wo der sieht ihn. Aus, als hätte er den Arm in deinen Kopf.
Er hat keinen Arm.
Ey,
und das sieht so unnatürlich aus.
Legende, das Bild.
Geiles Bild.
Da bin ich auch in was reingeraten.
An ja, dem Tag mit Juice-Foto gleich.
An dem Tag wurden Hummer getötet.
Ja, hallo. Genau.
Der hat aber, so den Hummer genommen.
Ja. Und da war ja noch, der ganze, das war der Bling-Bling-Song. Da waren 40 Atzen, alles Halbkriminelle sind da und rauchen. Und dann ist nur noch Alte da, die chillt richtig lang. Aber gute Frau war, hat es nicht so schnell geschafft. Und Alpa war der Einzige, der sagt, ey, die ist schwanger, rauch dich hier. War wahnsinnig. Und damals auch noch ganz früher, als du angefangen hast, ich weiß noch immer, wenn du mir geschrieben hast, das halte ich nie, immer MB, Mailback hast du
ja,
immer.
Ja, Mailback, ja, ja, genau.
Geil. Ich weiß
krass, kannst du dich erinnern?
Ich kann mich an so viel
erinnern. Ich sag doch, er macht mir Angst, Bruder. Der kann sich sogar an dieses Mailback erinnern, Alter, Bruder.
Das ist Schildkröte, Bruder. Ja. Abo Schildkröte.
Ja, massiv die lustigste Battle auch. Ich hab's auch schon 1000 Mal erwähnt. Du weißt, wo unser Kumpel Hardy einen mit der Flasche ausgehauen hat, wie bei Green Mile, Sido, massiv, alle auf der Bühne. Fronten die Eastside-Atzen, so stabile auch Pumper, können rappen. Unser Freund H, wir massiv, ich mache uns Cypher, sind cool mit denen.
Ja.
H immer nur, ihr holen den scheiß Ostler und so. Dann irgendwann ist der eine stabil und sagt so, Mann, komm, ey, wir wollen ja nicht echt Streit, aber der macht mich die ganze Zeit an, kann ich den battlen? Also alle Lichter auf H und diesen Battle. Der Ostler, eine Minute, bestimmt so 40 Bars, stabil, kriegt hartes Mike, war wie bei Green Mile.
Ich kenne
das. Eine Minute, passiert nichts. Auf einmal nimmt er die Whiskyflasche, haut sie über den Kopf. Dann war der Klassiker, alle gehen raus, Einzelkampf, Haar verliert, alle treten auf den einen. Ja. Aber Langwitzer kommt zu 40 zum Einzelkampf.
Wo? Zu 40 gegen einen. Aber wo war das denn, wo ich dir so unter die Arme gegriffen habe, wo es richtig abging? Da hatten wir einen Auftritt und du hast einen Blackout gehabt. Also sorry, wenn ich das so sage, aber...
die letzten 20 Jahre.
Nein, an dem Tag warst du warst so aggro, aber jeder hat gesagt, ey, Boogie...
Wo das mit Schock war, wo auch diese kam noch und wo das eskaliert ist?
Nein, irgendwo war das im Osten, da haben wir einen Auftritt gehabt und auf einmal ist es eskaliert, du hast dich da gerauft mit einem, ich bin dann auch gekommen, hab einem eine Bombe gegeben, bam.
Der Klassiker, massiv, das ist der Klassiker, also wann war es mal nicht so, wa?
Ja, ja.
Er kann sich an alles erinnern, aber Gott sei Dank nicht an sowas. Das ist auch gut.
Ey, voll oft kommt, letztens jetzt wieder, habe ich schon mal erzählt, da bin ich zu einem voll nett und dann sage ich so, was ist denn und so? Warum bist du so unfreundlich zu mir? Ich mache hier für alle, ja, du hast mir vor 15 Jahren zusammengeschlagen. Letztens mit Onkel B durch Kreuzberg für Boogie Live Streets, was sehr geil ist, neues Format. Dann sind wir auch wieder da und da kommt wieder so ein Typ, B war dabei. Hey, weißt du noch, vor 15 Jahren hast du mir die Fresse. Ja, das ist dann schon. Man wird als Brandstifter geboren und stirbt als Feuerwehrmann. Das
sage ich auch wirklich, Alter, bei aller Liebe. Wirklich, er ist der beste Mensch. Ja, wir haben alle keine Chorknaben-Vergangenheit. Ja. Aber weißt du, wenn dann Leute sagen, zum Beispiel irgendwann mal, ich würde gerne mal irgendwo, keine Ahnung, eine MC Boogie-Statue aufbauen und den Spielplatz nach MC Boogie benennen, dann würde ich sagen, für seine Opfer wäre das jetzt vielleicht ein Schlag. Lassen wir das mal lieber.
Auf der einen Seite haben Belasch und ich ja Priester in der Kindheit vergewaltigt.
Das waren wir tatsächlich. Alles klar, Bruder. Geil, Alter. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss, oder?
Ja, ja? Top, hat mich gefreut. Massiv, ich habe noch eine ganz wichtige Frage.
Frag mich, Bruder, was du willst.
Ich will mal wissen, du bist wie ich Sportjunkie. Bela ist auch ein Sportjunkie. Ja. Bei ihm sieht man es nicht. Naja, wir machen alle gerne Sport. Wie kommst du unter?
Bei einem guten Freund kann ich jeden Tag eine Stunde rein.
Voll.
Wo die Adresse ist und so, kann ich hier nicht sagen, weil die werden ihm die Bude einrennen und er ist schon genervt von mir.
Auch jeden Tag.
Und jeder, der meine Storys sieht, jeder sagt, nimm mich mit. Und ich muss immer wieder erklären, kann ich nicht. Warum? Ah, egal, scheiß drauf.
Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nur wieder mal einen Latzug.
Latzug kannst du doch an jedem Spielplatz
haben. Aber
das ist das Einzige, was ich nicht 100 brauche.
Kilo. Wenn ich Klimmzüge mache, schaffe ich 3. Das ist mir zu wenig Wiederholung.
Okay, okay.
Ich bin schon latt.
Okay, ich verstehe, was du sagst.
Ich ziehe gerne, ich drück nicht.
Alter, Alter, alles klar.
Ja, geil.
Alles klar, auf jeden Fall checkt mal den Bruder Massiv, dein neuer Song kommt. Ja,
ja.
Mit Jürgen Tonhöfer. Checkt auf jeden Fall das Collabo-Album, seine Dönerkette, seine Shisha-Cafés. Er übernimmt einfach das ganze Universum, Bruder. Massiv.
Danke dir,
Bruder. Mit Recht, wer nicht könnt, ist ein Hund. Mein Bruder Massiv. Liebe von Tag 1, danke für deine Zeit.
Danke euch für eure Zeit, meine Brüder, war mir eine Ehre.
Massiv!